Schönen guten Morgen zur 7. Vorlesung Geschichte und Ästhetik der audiovisuellen und digitalen Medien an diesem wunderschönen Sommertag. Heute lohnt es sich, in der Vorlesung zu sitzen. Heute geht es um Ludition. Das wird ein Begriff sein, den Sie noch nicht gehört haben. Das ist so ein Begriff in Anlehnung an Audiovision, Narration, haben wir halt auch Ludition als spielerischen, also das sind die spielerischen Elemente in Computerspielen. Das sind die Regeln, die Spiele erst zu spielen machen, kann man sagen. Wobei, wie wir ja bislang gesehen haben, in den meisten, also in den allermeisten Spielen ja auch eine starke Bildlichkeit, Tonhaftigkeit und in sehr vielen Spielen auch noch eine Erzählstruktur drin ist. Und dass sie wiederum in die Nähe von anderen erzählerischen Medien stellt, wie Filmen oder, wenn man so möchte, auch Texten und Büchern. Und jetzt geht es in nächsten, also in dieser und in den nächsten drei Vorlesungen um die Computerspielelemente, die sich im Wesentlichen über Regeln definieren. Und das wird dann in den nächsten drei Wochen nochmal ein bisschen vertieft. In der letzten Sitzung vor der Klausur geht es dann noch um Performance. Das ist der vierte bzw. der fünfte Aspekt bei Spielen, wenn man die Technik als ersten Aspekt sieht. Und Performance ist dann wiederum eher die Frage, wie spielen Menschen und was machen die Menschen, die das Spiel erzeugen, im Gegensatz zu der Technik. Wir warten, bis alle einen Platz gefunden haben. Wir spielen jetzt so ein kleines Jingle ein in die Aufnahme, wie so eine Warteschleife im Telefon. So, Regeln. Regeln kennen Sie aus Brettspielen natürlich. In Brettspielen definieren Sie das zulässige Verhalten und auch in Sportspielen. Man kann ja grundsätzlich alles machen in Sportspielen, was man auch außerhalb des Spiels machen kann. Aber Regeln dienen vor allem dazu, das Erlaubte oder das Zulässige vom Unzulässigen zu trennen. In Computerspielen ist das ein bisschen anders. Da geht es weniger um das Zulässige als um das Mögliche. Regeln ermöglichen überhaupt erst bestimmte Handlungen, beschränken sie dann natürlich auch. Aber etwas, was es nicht in Algorithmen und Datenstrukturen gibt, gibt es einfach auch nicht. Also Sie können nicht einfach sagen, dann verlasse ich jetzt das Schiff in Monkey Island, auch wenn Sie es nicht mal dürften, weil Sie gar nicht die Option bekommen. Insofern unterscheiden sich Computerspielregeln von Analogspielregeln noch ganz erheblich. Und Sie können im Computerspielregeln die Welt viel stärker entdecken, weil sie herausfinden müssen, was ist überhaupt möglich im Gegensatz dazu, was zulässig ist. Und da ist dann auch so ein, das ist einer so der zentralen Unterschiede zwischen Analogspielen und Computerspielen, dass sie dadurch, dass sie mit den Regeln erst den Raum erschaffen und nicht einengen, ganz andere Arten von System präsentieren können. Das wird vielleicht auch klarer im Laufe der Vorlesung. Also Regeln in Computerspielen sind Algorithmen und Daten. Sie müssen sie mal irgendwie einprogrammieren. Das ist eigentlich ganz trivial, weil alles, was im Computer passiert, Algorithmen und Daten sind. Also irgendwelche Programme, die auf Daten arbeiten. Das ist bei Regeln da nicht anders. Aber es ist ganz gut, sich das immer mal wieder zu verdeutlichen. Also ein Algorithmus ist ja so eine Vorschrift, für eine Anweisungsvorschrift, die irgendwie in endlicher Zeit zu einem eindeutigen Ergebnis führt. Auch wenn das Ergebnis irgendwie zufällig gewürfelt wird, aber der Algorithmus zum Würfeln, der ist ja auch bekannt. So, und das ist insofern wichtig, dass Sie nicht so unter der Hand regeln, so es gibt kein Fair Play oder so, was man als Regeln definieren könnte. Wenn man da nicht eine klare Anweisungsvorschrift daraus machen kann, dann lässt sich das eben nicht in ein Computerspiel überführen. Das ist einer der Gründe, warum die Interaktion mit Nichtspielercharakteren im Spiel, also mit KIs, immer noch so merkwürdig hölzern ist, weil es noch niemandem gelungen ist, menschliche Interaktion in vernünftige Regeln zu fassen. Und es gibt gute Gründe der Annahme, dass das auch irgendwie nicht geht. Also nicht in der Form, wie Computer mit Regeln umgehen. Es wird zwar besser, aber so richtig mit Menschen spielt man nur mit Menschen. Also wenn Sie eine vernünftige Konversation wollen oder Team spielen, wo Sie was absprechen, aber wo jeder auch weiß, okay, im Notfall kann ich auch hier und dort von dieser Absprache abweichen, wenn es der ganzen, also dem gemeinsamen Ziel dient und sowas. All das, was Computer überhaupt gar nicht hinkriegen oder nur in extremen, also muss man schon genau für diesen Spezialfall, muss man wieder einen Algorithmus vorsehen. Und damit ist es ja wieder kein kreativer Umgang mit Absprachen. So, also was definieren aber diese Computerspielalgorithmen? Figuren, also Spieler, Umgebungen, die ganze Welt, in der das Spiel stattfindet und Gegenstände, die sie in der Welt finden. Dazu kommen Handlungen, was sie machen können und was die Computerfiguren machen können. Abläufe, das sind im Gegensatz zur Handlung sowas wie Physik, also Dinge, die laufen irgendwie automatisch ab, denen sind dann alle Figuren unterworfen. Und Ereignisse, das ist alles, was geschieht und worauf dann der Computer und die Welt und die Figuren reagieren können. Sie werden feststellen, an dieser Stelle, da steht noch nichts von Zielen, Ergebnissen, Herausforderungen und solchen Dingen, die ja Spiele auch so richtig ausmachen, dass sie irgendwie ein Ziel erreichen müssen. Das ist ganz absichtlich hier reingesetzt. Ich komme da später noch drauf zu sprechen, dass wir irgendwie eine Grenze machen, was wird durch die Algorithmen bestimmt und was wird durch das Game Design bestimmt. Als Diagramme haben die zwei frühe Anleitungen, meine Liebste ist immer noch Pong. Da gibt es drei Regeln. Deposit Quarter, werfen Sie Geld ein, das ist die allerwichtigste, ganz oben. Ball will serve automatically, der Ball kommt, keine Sorge. Und dann die ganze Regel des Spiels, avoid missing ball for high score. Das ist Pong, also dieses Tennisspiel. Nicht? Also da gibt es nur eine Regel, versuchen Sie den Ball nicht zu verfehlen und dann kriegen Sie auch die höchsten Punkte. Da ist alles drin, was Arcade ausmacht, gibt Geld, wart's ab und los geht's. Und ich versuche den Highscore zu knacken. Das wurde dann im Laufe der Zeit etwas komplexer. Auf der linken Seite sehen Sie Space Invaders von 78. Da wird schon festgelegt, es gibt ein oder zwei Spieler, natürlich auch Coins. Also es gehört zum Dispositiv Arcade halt dazu. Dann können Sie auswählen, ob Sie ein oder zwei Spielerspiel spielen wollen, wobei das nur abwechselnd möglich ist. To move Laser Base in Anführungszeichen, left or right, operate the control lever, also können Sie halt den Joystick bewegen, wobei, ich glaube, Space Invaders war früher mit zwei Tasten, gab es auch die Kabinetts, to fire laser, push fire button, UFO, hit gives player mystery score, also wenn Sie dieses Rote da oben treffen, da gibt es halt irgendwie 100 bis 200 Punkte, extended play for 1500 points, 1500 Spiele macht ein Freispiel, ist eine wichtige Ressource, auch eine wichtige Information, dann wissen Sie, wenn Sie so und so viele Punkte erreichen, kriegen Sie ein Leben mehr, also wissen Sie auch, worauf Sie hinspielen können. Game over when players lay base is hit 3 times by invader missiles or when invaders overrun the base. Es gibt eine klare Verlustbedingung, also wann ist das Spiel zu Ende, ist auch wichtig bei Arcade, es gibt keine Siegbedingung. Arcade-Spiele können Sie nicht gewinnen, zumindest die frühen nicht. Sie können so lange spielen, wie Ihr Quarter, also wie Ihre drei Leben reichen, aber das Spiel ist halt irgendwann zu Ende, so wie die heutigen Endless Runner, also Temple Run, nicht? Da können Sie so lange laufen, wie Sie es schaffen und das Spiel ist irgendwann zu Ende, wenn Sie erwischt werden, aber es gibt keinen Zustand, den man als Gewinn bezeichnen kann. In Two-Player-Mode, play alternates between the two. Also Sie können nicht gegeneinander oder miteinander spielen, sondern immer nur abwechselnd. Also da sind schon ganz viele der Punkte, auf die wir jetzt eingehen können, definiert. Insbesondere die Frage der Spieler. Also was gibt es da für Möglichkeiten? Wenn Sie eine ludische Analyse eines Spiels durchführen, auf der Ebene, auf der wir jetzt sind, und das heißt erstmal, wir beschreiben erstmal die formalen Spielelemente, können Sie anfangen, also ich würde immer mit den Spielern und den Menschen anfangen, die daran beteiligt sind. Gucken wir uns, was gibt's. Ist es ein Single-Player versus Game? Spielt einer gegen das Spiel? Oder spielen zwei Spieler gegeneinander? Wie ein Spy versus Spy. Dann müssen Sie irgendwie durch die Räume laufen und Gegenstände suchen und die Schränke, die Sie durchsuchen, damit Fallen spicken, damit dann der andere Spieler, wenn er diesen Schrank durchsucht, halt irgendwie auf eine Bombe trifft oder auf einen Wecker oder auf Strom fallen. Ich weiß nicht, ob Sie Spy vs. Spy kennen, das war mal so eine ganz beliebte Comic-Serie im Mad Magazine. Und das war ein ganz gutes Spiel, interessanterweise im Splitscreen. Also wenn Sie clever oder schnell sind, dann können Sie auch schauen, was der andere Spieler macht, um sich entsprechend vorzubereiten. Und das ist was anderes als Netzwerkspiele, wo Sie die Aktionen Ihres Gegners gar nicht sehen. So, dann gibt es also Player versus Player, dann gibt es auch Multilateral Competition, jeder gegen jeden, Team Competition, das ist dann die Roten gegen die Blauen, so Capture the Flag oder solche Sachen. Multiple Individual Players versus Game, also viele spielen gegen das Spiel. Es gibt auch also entweder alleine gegen das Spiel, das wäre jetzt vielleicht Space Invaders, abwechselnd spielen sie gegen das Spiel. Es gibt Unilateral Competition, wo mehrere gegen einen spielen. Das kennen Sie von Scotland Yard, dem Brettspiel. Es gibt demnächst auch ein Computerspiel, wo dann vier, glaube ich, oder ein Team von dreien oder vieren gegen einen, der so ein Supermonster ist, spielt. Das kommt Ende des Jahres raus. Ist so ein Arena-Shooter eigentlich, aber es ist im Gegensatz zu den jeder gegen jeden spielen oder wo alle gegen das Spiel spielen, wie in Left 4 Dead. In Left 4 Dead wäre so eins, da spielen sie mal zu dritt gegen einen anderen Spieler. Es gibt aber nicht viele Computerspiele, wo es Unilateral Competitions gibt, wo also mehrere gegen einen spielen. Kann man sich vorstellen bei einem Ego-Shooter, wenn einer sehr stark ist, dass dann die drei anderen sagen, okay, wir sind in einem Team, du bist in dem anderen Team, damit man überhaupt eine Chance hat. Aber es gibt wenig Spielmodi, die das vorsehen. Was öfter ist, ist Cooperative Play, also wo sie zusammen, wie in Gauntlet zum Beispiel, zusammen gegen das Spiel antreten, aber auch wirklich kooperieren und nicht einfach jeder für sich spielt. Dann gibt es auch Kombinationseffekte, also Mario Kart können sie sowohl zusammen als auch gegeneinander. Da gibt es verschiedene Modi einfach, die sie auswählen können. Sehr viele Spiele bieten das, dass sie entweder jeder gegen jeden oder Teams gegeneinander oder alle zusammen gegen den Computer etc., dass sie das auswählen können, je nachdem, wie auch ihre Konstellation ist. Bomberman wäre so ein typisches Jeder-gegen-jeder-Spiel und alle noch zusammen gegen den Computer. Häufig ist in solchen Fällen, okay, wir machen erst den Computer und dann machen wir das unter uns aus oder so. Solche Absprachen gibt es, auch wenn das Spiel das vielleicht gar nicht als Regeln abbildet. Und das meinte ich auch, also wenn das Spiel es nicht abbildet, dann gibt es das nicht und dann kann man Fairplay machen, aber das Spiel verhindert es faktisch auch nicht, dass sie irgendwie erstmal ihre Mitspieler zur Seite räumen, weil der Computer leichter ist. Wenn Sie das möchten, können Sie dafür sorgen, dass Sie selber unverwundbar sind, solange noch ein Computergegner da steht und dann erst geht es gegeneinander los. Also Spieler, und ebenso wichtig ist die Frage der Nichtspielercharaktere, also auch NSCs oder Non-Player Character NPCs genannt, auch AIs oder KIs, also Artificial Intelligence oder Künstliche Intelligenz. Da gibt es eine eigene Vorlesung dazu. Aber Sie müssten überlegen, welche Spieler gibt es und welche Nichtspielercharaktere gibt es, mit denen man irgendwie interagieren kann. Oder gibt es die, die nur im Hintergrund so Füllmasse sind. Aber gerade interessant sind ja die, die vom Computer gesteuert werden, die aber auch aktiv ins Spielgeschehen eingreifen. Aber wie gesagt, da mit den Algorithmen beschäftigen wir uns in den nächsten Wochen. Das würde heute zu weit führen. Was wir schon hinter uns haben, ist die Analyse der Umgebung, zumindest aus grafischer Sicht. Also sowas wie 3D-Umgebungen oder 2D-isometrische Umgebungen oder komplette 2D-Umgebungen. Das sind jetzt halt vier beliebige Spiele, kann man sagen. Da haben wir ja schon ausführlich in der Grafikvorlesung darüber gesprochen, wie man Welten aufbaut. Was noch interessant ist, ist eben die Analyse aus Spielsicht, also aus Spielregelsicht, dass man den Gesamtlevel, der bezeichnet man halt als Map oder als Terrain, je nach, oder manchmal auch nur als Level, je nach Spiel, also Maps ist häufig bei Shootern oder bei Strategiespielen, wo man auch wirklich die Map so vor sich sieht. Zum Teil kann man sie auch gestalten. Also es gibt Spiele, wo sie den Map, selber eine Map entwerfen können, die dann auch als Spiel umgesetzt wird. Hier sehen Sie eine Counter-Strike-Map mit Ober- und Unterwelt. Also es gibt dann auch irgendwie so ein paar unterirdische Gänge. So, und was Sie hier nicht sehen, ist, wo die Spieler stehen. Das ist auch keine Map aus einem konkreten Spiel, sondern es ist eher so eine Map, dass man mal überlegt, okay, wie gehen wir eigentlich vor? Also da kann man jetzt planen, was man irgendwie machen möchte, gerade weil es ja ein Teamspiel ist, dass man sagt, okay, du gehst da links, du gehst da oben lang, etc. Und da, man kann Analysen durchführen, wo sind die Hotspots, also wo trifft man vor allem auf Gegner, wo muss man besonders aufpassen, etc. Für den Spieledesigner ist die Frage eher, wie gestalte ich eine Map so, dass es wenig Sackgassen gibt oder dass die Sackgassen gut gesetzt sind, dass es zu interessanten Begegnungen kommt, dass nicht alles sich in der Mitte abspielt, dass es mehrere Wege und Auswege gibt, sodass sich niemand irgendwie sinnvoll verschanzen kann oder halt nur an bestimmten Orten, wo es vielleicht gar nicht so spannend ist oder an bestimmten Orten, wo es sehr spannend ist, damit die anderen eine Herausforderung haben. Also all solche Fragen stellt man sich bei der Analyse der Map. Und es ist eine eigene Kunst, Maps so zu erstellen, dass darin ein vernünftiges Spiel sinnvoll möglich ist. Als nächstes nimmt man die Architektur oder die Kulissen oder das Level-Design, also da gibt es, glaube ich, so die Assets, kann man es auch nennen, das sind die Elemente, die so den Hintergrund des Levels ausmachen. Meistens können Sie mit denen auch, also Sie können nicht reingehen, Sie können nicht draufklettern, bei Infamous. Es gibt so Spiele, da können Sie auch auf alle Häuser klettern, gerade so Open-World-Titel. Aber häufig sind das wirklich Levelbegrenzungen, um zu vermeiden, dass der Spieler zu weit wegläuft. Im Theater- oder im Filmbereich ist das das, was man Kulissen nennt. Im Unterschied zu den Requisiten, das sind Gegenstände, die Sie finden und benutzen können. Und hier sehen Sie das in so einem Level-Editor. Das ist halt eine Aufgabe des 3D-Grafikers, die entsprechenden Architekturen zu erzeugen und des Level-Designers, die dann so zu platzieren, dass ein glaubwürdiger Level draus wird. Und dann gibt es die Spielobjekte, also die Requisiten kann man es nennen, wenn man möchte, aber Spielobjekte hat sich da eher ein, also Game Objects heißt es in Unity, wobei auch alle Kulissen Game Objects sind, aber die kann man halt so in ihrer Funktion im Spiel unterscheiden. Da gibt es zunächst mal die speziellen Gegenstände. Also das ist so alles, was für das Spiel, da finden Sie dann irgendwelche Waffen oder Nahrung oder Schlüssel, Keycards, Briefe, Tagebücher, Audioaufzeichnungen. Also Dinge, die für das konkrete Spiel dann notwendig sind. Dann gibt es, was Sie sehr häufig in Spielen haben, ist irgendeine Form von Lebensauffrischen, wenn Sie mit Leben- und Energiebalken arbeiten, dass Sie die wieder auffrischen. Das können Sterne sein oder irgendwelche Punkte, Diamanten oder auch so, dass es so aussieht, nicht, dass man irgendwelche Büchsen findet oder Lebensmittel, um glaubwürdig zu vermitteln, der Spieler ist das und fühlt sich sofort besser und ist genesen und alle Verwundungen sind geheilt. Also es funktioniert eh nur in der Logik des Spiels und nicht in der narrativen Logik, aber man nimmt es dem Spiel eher ab, wenn es ein Lebensmittel ist, als wenn es irgendein leuchtender Kugel ist. Also leuchtende Kugeln funktionieren in Mario-Spielen super gut, weil das ja so eine Cartoon-Welt ist, aber wenn Sie in einem relativ realistischen oder fotorealistischen Setting arbeiten, dann bemüht man sich meistens auch, die Spielelemente so zu semantisieren, dass sie in diese Spielwelt passen. Also dann platziert man halt Lebensmittel und nicht irgendwelche Energiewolken. Waffenverbesserungen findet, wenn man mit Waffen arbeitet, irgendwelche Waffenverbesserungen und Munition, Speicherpunkte. Und da unterscheidet man zwischen einfach nur Orten, an denen gespeichert wird, oder es gibt in manchen Spielen auch so Speichersteine. Dann finden Sie einen Stein und nur an dem können Sie dann speichern. So, oder Sie müssen dann halt zu dem Orakel gehen und da können Sie dann das Spiel speichern und nirgendwo anders. Das soll auch wieder im Spiel einen drin behalten, sodass es irgendwie, er sagt, soll ich aufschreiben, wie weit du gekommen bist? Und dann können Sie sagen, ja, schreib das mal auf. Und das heißt dann in der Spielsprache so viel wie, ja, speicher mal ab. Und auch da will man wieder die Kohärenz der Spielwelt erhalten, weil es auch im normalen Leben nicht, also da gibt es halt Punkte, in denen man sich irgendwie erholen kann und andere Punkte, da kommt man nicht so einfach raus, sodass Sie mitten im Kampf oder mitten auf der Verfolgungsjagd nicht sagen, okay, das wird mir zu kritisch, ich speichere mal schnell ab, wenn ich jetzt scheitere, dann weiß ich, wo ich weitermachen kann. Das hat, also es ist eine reine Entscheidung des Game Designs, ob man die Welt einfrieren lassen möchte oder nicht. Manchmal sehr frustrierend, wenn man also nur am Feuer abspeichern kann und dummerweise der Weg zum nächsten Feuer 20 Minuten weit weg ist und da gibt es 3 schwere Gegner dazwischen. Und wenn man am dritten scheitert, muss man halt wieder zum letzten Feuer zurück. Aber wiederum ist das von manchen Spielern auch gewollt, weil es einen dann stärker in der Spielwelt hält. So, dann gibt es Sammelobjekte, die häufig überhaupt keine Funktion im Spiel haben, außer dass sie Punkte geben oder Badges oder irgendwelche Sterne und sie kriegen dann 3 Sterne am Ende und können sich besser fühlen. Und das erhöht aber den Replay-Value, also den Wiederspielwert, wenn sie ein Level erfolgreich schaffen, aber er sagt ihnen Ende, okay, du hast 3 Gegenstände nicht gefunden und 2 verborgene Schätze nicht gehoben und überhaupt 5 Tagebucheinträge liegen lassen. Dann gibt es tatsächlich Spieler, die sagen, nein, ich gehe hier erst raus, wenn ich diesen Level geleert habe und spielen das dann nochmal und haben auch irgendwie einen Anreiz, das nochmal zu spielen. Und insofern erhöht sich dann die Spieldauer und das Verhältnis Spieldauer zu ausgegebenem Geld irgendwie wird größer und das freut manche Spieler, gerade die Sammler unter den Spielern. So, dann gibt's, also die haben, solche Dinge haben keine Funktion, im Gegensatz zu Währungen. Sie finden Münzen und oder Ressourcen in irgendeiner Form und die brauchen sie dann, um in dem Spiel weiterzukommen. Sie können Upgrades kaufen oder sie können irgendwie Häuser bauen oder Einheiten anheuern, was auch immer in dem Spiel notwendig ist. Was, wenn es halt eine Ingame-Währung gibt und eine Ökonomie in dem Spiel. Es gibt Fähigkeiten-Upgrades und da ist dann ja Mario-Spiele ganz beliebt. Also dann können sie halt fliegen oder wie eine Biene summen oder auf einer Feder hüpfen, Wasser in Eis verwandeln. Alle möglichen Dinge gibt es da, klettern, tauchen etc. Und da brauchen sie dann spezielle Fähigkeiten-Upgrades. Die können temporär sein oder permanent, je nachdem, was das Spiel für sie vorsieht. Es gibt spezielle Energien wie Schild, wenn Sie in so Covershootern sind, oder Mana, wenn Sie mit Zauberei arbeiten. Es gibt häufig irgendwie Mana-Werte neben den Lebenswerten und die verringert sich dann beim Einsatz von Magie. Aber auch andere Energieformen sind da möglich. Und Bewegungsupgrades sind ähnlich wie Fähigkeiten-Upgrades, einfach, dass sie sich anders dann irgendwie im Level bewegen können. Also als Bild sehen Sie hier eines der Super Mario-Spiele mit verschiedenen KIs auf der einen Seite, aber auch verschiedenen Upgrades, also die bekannten Upgrades aus dem Pilzland, sehen Sie in diesen Abbildungen. So, und ansonsten haben Sie häufig ein Inventar dabei, da gehe ich aber nächstes Mal, oder wenn ich über Graphical User Interfaces rede, nochmal darauf ein, aber das Inventar ist üblicherweise der Ort, in dem diese speziellen Spielobjekte gespeichert werden und auch in dem Sie Ihre Fähigkeiten sehen und alles, was Sie so haben und nutzen können. Hier ist es aus Deus Ex. Hier sehen Sie auch, das ist so ein Inventarsystem, was sich in den 90ern etabliert hat, wo Gegenstände Platz in Ihrem Inventar wegnehmen und Sie müssen das dann so anordnen, dass Ihr Inventar immer gut aufgeräumt ist, weil Sie nicht beliebig viel mitnehmen können. Und so Dinge wie Rocket Launcher oder so, die brauchen dann halt gleich 8 Felder, die Brechstange 2, aber so ein Medikit halt nur 1 Feld. Das können Sie dann auch noch stapeln, also Sie können mehrere davon übereinander legen. Das ist so halbrealistisch, also aber nicht ganz, also kein Rucksack. Nicht, Sie können ja nicht sagen, ich habe 4 Rockets oder Rocket Launcher, also es funktioniert ja nicht. Oder 3 Medikits, die würden ja auch 3-mal Platz wegnehmen. Also insofern hat man sich da entschlossen, einerseits will man dem Spieler nicht beliebig viel mitgeben, andererseits, ach nee, diese Zahlen, das sind Zahlen sind die Hotkeys und Count, da haben Sie dann die Anzahl. Man will dem Spieler einerseits nicht beliebig viel mitgeben, ihn aber auch andererseits gerade bei wichtigen Ressourcen wie Lockpicks oder eben Medipacks dann auch nicht zu sehr ärgern, indem man sagt, ja, jeder Pack braucht 1 Platz in deinem Inventory, sodass es so ein Kompromiss ist zwischen Spielbarkeit und Realismus. So, und dann haben Sie in Ihrer Umgebung, also Sie haben jetzt eine Umgebung, Sie haben Kulissen, Sie haben Requisiten platziert, also Gegenstände, die Sie aufnehmen können. Jetzt müssen Sie noch spezielle Orte definieren. Das sehen Sie hier aus StarCraft 2. Ich habe das auch dabei. Wir können uns das mal anschauen, diesen Editor. Spezielle Orte sind solche, an denen etwas passiert, wenn Sie da vorbeikommen oder wenn irgendwie dort eine KI reinläuft oder wenn Sie reinlaufen, dann wird ein Film abgespielt oder dann spawnt der Gegner oder dann wird irgendein Ereignis für das Spiel ausgelöst. Wir schauen uns das später nochmal an. Insbesondere, es gibt 3 Dinge, die da wichtig sind. Das eine sind die Start- und die Endpunkte. Wo geht's eigentlich los in dem Spiel? Wo startet der Spieler? Das kann zufällig sein, aber gerade in Maps, jetzt wie hier in StarCraft, die ja auch in sich eine Narration tragen. Also wenn Sie so ein StarCraft-Spiel mal spielen, das ist die Map ja nicht einfach nur zufällig gewürfelt, sondern es ist ganz wichtig, wenn Sie dahin kommen, dann verändert sich die Spielatmosphäre, es passiert irgendwas anderes als vorher. Und das wird halt durch solche Orte vorbereitet. Und da ist es dann sehr wichtig, wo Sie anfangen. Da können Sie nicht kurz vorm Ende anfangen. Und natürlich auch, wo Sie hin müssen. Endpunkte sind ja meistens eine Siegbedingung für den Level. Dazwischen gibt es Checkpoints, manchmal, in denen das Spiel automatisch speichert. Entweder sagt es Ihnen das, kurz warten und so, jetzt bitte nicht ausschalten, was nie jemand tun würde, aber wird dann immer gesagt, jetzt schalt nicht aus, ich speichere gerade. So, und das sind dann spezielle, im Grunde genommen ist das kein Speicherstein, aber es ist klar, also du wirst jedes 3. Mal oder 2 von 3 Mal fällst du hier in die Tiefe. Und deswegen speichern wir lieber, weil wir wissen, also, dass es gemein ist, dich 20 Minuten zurückzuschicken. Und allgemein sind das sogenannte Trigger Zones. Trigger Zones, also Trigger heißt auslösen, Auslösezonen, kann man sagen. Das sehen Sie hier, das sind diese blau markierten Zonen, die dann auch hier mit irgendwelchen kryptischen Kürzeln versehen wird, die dann im Level benötigt werden. Wie gesagt, wir schauen uns das am Ende dieses ersten Teils nochmal an. Also Start-Endpunkte sehen Sie hier, können Sie positionieren im Level-Design, einfach sagen, hier ist der Start. Und dann wird jedes Mal, wenn der Level geladen wird, fängt der Spieler hier an. Und bei den KIs ist das aber ähnlich. Da sagen Sie auch, okay, der steht hier, der steht dort. Sie sehen hier unten schon mal so ein paar Einheiten. Die sind da platziert. Und wenn Sie Ihr Spiel starten, kriegen Sie Ihre Basis an Startort 001. Und die Einheiten stehen da halt schon rum und warten auf Sie. Checkpointe sehen Sie hier auch aus Half-Life 2. Saved steht dann einfach oder irgendeiner Form. Bitte nicht ausschalten. Irgendwas blinkt dann. Ist häufig unauffällig, manchmal mit Wartezeiten verbunden und für den Computer eine Gelegenheit, mal kurz den nächsten Levelabschnitt nachzuladen. Also gerade Half-Life war ja so ein Spiel, wo es keine klaren Levelgrenzen gibt, sondern Sie immer von der einen in die nächsten kommen und dann sehen Sie höchstens so eine Überschrift, so jetzt bist du halt in der Stadt oder jetzt bist du hier und dort. So, aber man hat nie so richtig gesagt, so Ende, Ziel erreicht, 15 Schätze gefunden, 10 Gegner gekillt und so lange Spieldauer, das wird da nicht angezeigt. Man bleibt immer in der Welt drin Und damit das möglich ist, musste die Welt in ganz viele kleine Sublevel unterteilt werden. Und die müssen halt immer strategisch nachgeladen werden. Und dafür, also einerseits die Wartezeit ist für sie da, man zeigt ihnen, okay, wir kümmern uns gerade um dich, wir speichern mal für dich. Auf der anderen Seite laden wir aber mal kurz die nächsten Assets nach, insbesondere so Architekturen und Levelbeschränkungen. Und je ausgefeilter ein Level ist, also je mehr Details sie haben, hatten wir ja schon mal auch drüber gesprochen, desto enger ist der Level meistens. Also da haben sie halt keine Open World, in der sie sich frei bewegen können, weil so viele Assets kann der auf einmal gar nicht im Speicher halten, der Computer. So dass sie immer so einen Trade-off haben zwischen detailliertem Level-Design und offener Welt. Oder sie müssen ewig lange warten. Wenn sie halt nach zurückgehen, müssen sie halt nochmal laden. Und wenn sie nach rechts gehen, müssen sie laden. Und das will man Spielern irgendwie nicht zumuten. Also führt man ihn durch diesen engen Schlauch, aber hat eben so Dinge wie Stühle und Papiere auf dem Boden und Graffitis an den Wänden und also ganz viele individuelle Texturen, die natürlich entsprechend geladen und verwaltet werden wollen. So, und die Trigger Zones, das sehen Sie hier aus dem Level-Editor von Tomb Raider, beziehungsweise kein Level-Editor, ist eine Beschreibung. Das ist genauso ein Bereich, den können Sie auch einrahmen und sagen, okay, wenn Lara dahin geht, dann löse die Wasserfalle aus oder lass den Ball, die Kugel rollen oder schick mir drei Wölfe und so. Damit das Spiel weiß ja nicht, wann Sie da hoch wollen. Also kann man nicht sagen, 3 Minuten nach Eintritt passiert das, also kann man auch, aber häufig möchte man, dass an einer bestimmten Stelle was passiert und dazu definiert man diese Trigger Zones und da gibt es dann diese entsprechenden Collider. Also irgendwie würfelförmige, kugelförmige oder kapselförmige oder sogar so aus in meshförmig, also die sehen so aus wie der Baum. Und wenn sie dann an den Baum stoßen, dann passiert was. So, das sind sogenannte Trigger Zones, die sie im Level Design definieren, aber auch bei der Analyse wieder rausfinden müssen. Okay, wann passiert eigentlich was? Okay, wenn ich da hingehe. Das finden Sie dann in diesen Walkthroughs. Achtung, sobald Lara auf diese Platte geht, so wird der nächste Abschnitt ausgelöst und Sie können nicht mehr zurück oder solche Dinge. Und dafür brauchen Sie eine Analyse der Trigger Zones. So, als nächstes müssen Sie wissen, welche Aktionen stehen Ihnen zur Verfügung in dem Spiel. Was können Sie eigentlich machen? Das können Sie ausprobieren, was häufig der Fall ist. Man erwartet auch von modernen Spielen, dass sie einen da an die Hand nehmen und erstmal so einen Tutorial-Mode oder irgendwie, also das klar im Spiel regeln und man langsam rangeführt wird. Das war nicht immer so. Hier sehen Sie, in Super Mario Bros. 3 musste man in die Anleitung schauen und die hat einem dann halt erklärt, was man machen kann. Also in dem Fall ist es hier auf der, es wird so ein NES-Controller sein oder ein SNES-Controller. Also was Sie machen können, holding a shell, running with a shell, kicks a shell, breaking a block. Das ist schon ein Combo, also eine Kombination, wobei Sie genügend Zeit haben. Also Sie können erstmal diesen Panzer da aufheben, dann können Sie mit ihm loslaufen, Anlauf nehmen, ihn dann lostreten, wenn Sie dann irgendwie auf den Pfeil nach rechts klicken und dann macht er irgendwie ein Hindernis kaputt. Oder wenn Sie so einen Waschbärschwanz haben, dann können Sie halt beschleunigen, noch schneller beschleunigen und dann so richtig weit springen und für eine kurze Zeit sogar fliegen. So, das sind Aktionen. In Street Fighter 4 sehen Sie hier, Street Fighter war bekannt für also endlose Kombinationsmöglichkeiten der Kämpfe. Hier sehen Sie einen kleinen Ausschnitt. Also Joystick nach unten, nach schräg rechts, nach rechts und dann nochmal P drücken und dann gibt es ein Hadouken und so gibt es verschiedene Angriffsformen. Also Street Fighter ist ja so ein Kampfspiel. Und das kann, sehen Sie unten, Yoga Catastrophe sehen, da müssen Sie erstmal so zweimal irgendwie im Viertelkreis mit dem Joystick gehen und dann nochmal P und K drücken. Und dann gibt es halt irgendwie eine spezielle Angriffsaktion. Und diese Kombination, die man auch in kürzerer Zeit bewältigen muss, das nennt man halt Combo. Combos sind kombinierte Aktionen, die in einer neuen Aktion resultieren, die man im Zweifel auch so gar nicht kannte. Zum Teil war die auf den Arcade Machines draufgeschrieben, Street Fighter 4 ist es halt in der Anleitung drin oder Sie drücken auf irgendeine Select-Taste und dann können Sie sich das nochmal kurz anschauen, dass Sie mitkriegen, was überhaupt möglich ist in dem Spiel. Bei Fußball, also bei allen Sportspielen ist das so, dass Sie viel mehr Aktionen ausführen, als Sie Controller-Tasten haben. Also nicht bei allen, aber bei vielen Sportspielen ist das so. Und da müssen Sie dann wissen, welche Combos gibt es und welche Auswirkungen haben die. Das kann ganz schön lange dauern, wenn Sie Spieleraktionen analysieren wollen. Und jetzt gibt es noch spezielle Aktionen wie Bewegungen. Das ist ähnlich wie bei der 3D-Grafik. Habe ich Ihnen ja gesagt, es gab diese Tiled Environments und Continuous Environments. So ist das in Spielen auch, aber Sie können das beliebig kombinieren. Also in Archon, das ist so ein Battle-Chess-Spiel, also einerseits so ein schachähnliches Spiel, da bewegen sie sich teilt, also von Feld zu Feld. Sobald aber zwei Spieler aufeinandertreffen, wie beim Schach, wird nicht einfach so der als erstes da war, wird dann rausgenommen, so beim Schach, nicht? Wenn ich den Bauern auf dem Feld ziehe, wo schon ein anderer steht, dann kann der den ja schlagen. Nein, dann blendet sich halt hier dieser Arena-Modus ein und dann kämpfen sie in Echtzeit gegeneinander. Und die stärkeren Figuren können halt schießen und die Bauern, die können halt nur draufschlagen, also sind inhärent unterlegen, wie im Schach auch, aber sie haben eine reelle Chance. Also wenn der blaue Spieler sich dann dumm anstellt, dann kann er trotzdem von so einem, ich meine, der blaue schickt ja jetzt auch seinen Bauern, aber dann könnte er von so einem gelben Spieler irgendwie geschlagen werden. Also das ist ganz interessant. Es gibt dem Ganzen eine neue taktische Note. So eine Mischung aus Taktik und oder Strategie, Taktikspiel und Echtzeit-Actionspiel. So, und da haben sie beides. Sie haben auf der linken Seite die Tilt-Movements, bewegen sich felderweise, und auf der rechten Seite Continuous-Movement, also bewegen sich beliebig in diesem 2D-Raum halt. Das ist die erste Unterscheidung, die sie machen müssen. Die meisten Spiele inzwischen haben Continuous-Movements, aber es gibt gerade im Strategie- und Taktikbereich immer noch Spiele, wo sie das, also diese Spielfelder haben, wo sie auch wirklich zum nächsten Feld sich hinbewegen, selbst wenn die Bewegung dazwischen flüssig animiert wird, aber sie haben einfach nur bestimmte Orte, an denen sie stehen können, und die sind wie Felder auf einem Spielfeld voneinander getrennt. Und in den frühen Spielen, so in den 80ern, da war Tiled Movement üblicher, weil man gar nicht so viel Grafikspeicher hatte, also konnte man das nur in größeren Blöcken verarbeiten. So, und dann haben sie verschiedene Bewegungen, die sich direkt aus dem Controller ableiten. Und das ist ein bisschen ungewöhnlich, was jetzt kommt. Also jetzt müssen Sie mal kurz darauf achten. Hier ist nur einfach. Es gibt 1D-Bewegungen. Also es gibt keine 1D-Welt. Es gibt keine eindimensionale Welt. Das wäre eine Linie. Aber es gibt Spiele, da können Sie sich nur in einer Dimension bewegen. Dazu gehört Arkanoid oder so ein Breakout-Clone. Da können Sie einfach nur den Schläger unten nach links und rechts bewegen, während der Ball halt da in dem Spielfeld sich bewegt. Und Sie müssen immer dafür sorgen, dass Sie den Ball abprallen lassen und sich durch diese Mauern da durchschlagen. Ich hatte Ihnen das ja schon mal gezeigt. Space Invaders wäre auch so ein typisches 1D-Spiel. Das sieht man aber auch am Controller. Sie haben halt nur zwei Tasten, eine für links, eine für rechts oder einen Joystick, den Sie nur nach links und rechts bewegen können. Das gibt es nicht so oft, aber das kommt vor. Pengo wäre ein typisches 2D-Spiel, so ein Labyrinthspiel, wo Sie irgendwie als Pinguin durch dieses Labyrinth gehen, aber Sie können die Wände, also diese Eisblöcke, können Sie auflösen und hin und her schubsen, um dann die bösen anderen Pinguine zu besiegen. Und Sie müssen drei Diamanten in eine Reihe bringen und dann haben Sie den Level geschafft. Das ist ein typisches 2D-Spiel. Sie können überall hin in dieser 2D-Welt. Und bei Arkanoid können Sie überall hin in dieser 1D-Welt. Etwas kniffliger wird schon bei 1,5 und 2,5D-Bewegungen. So, jetzt bei Super Mario Bros. Können Sie sich nach links und rechts, wobei, also nach links ja gar nicht so richtig, aber Sie können zumindest auf Ihrer Linie laufen, aber Sie können auch springen. So, Sie können aber nicht zu den Wolken kommen. Also Sie können jetzt nicht beliebig jeden beliebigen Punkt in dieser 2D-Welt ansteuern, denn die Schwerkraft zieht Sie ja immer nach unten. So ein typisches Phänomen von 2D-Spielen in der Seitenansicht. Da gibt es sowas wie Physik. Sie springen hoch und landen dann wieder unten. Das heißt, Sie haben nicht vollen Zugriff auf die 2D-Welt, sondern Sie haben eigentlich so 1,5D-Zugriff. So, das ist schon, man sieht das auch in den Tasten, Sie haben meistens nur zwei Tasten und einen Sprungknopf. Bei Tomb Raider, und das kommt, jetzt kommt die Verwirrung, und da müssen Sie sich halt, denken Sie mal mit, Tomb Raider spielt in einer 3D-Welt. Wir haben 3D-Grafik, kein Problem, aber die Bewegung von Lara Croft ist 2,5D. Lara kann nicht fliegen. Lara kann auf ihrer Ebene, in der sie sich bewegt, kann sich frei bewegen, nicht? Kann überall hin auf ihrer Welt, aber sie fällt immer runter. So, im Grunde genommen hat sie nur Zugriff auf eine Ebene, aber sie kann springen. Also so ein bisschen höher kommt sie schon oder kann sich hochziehen oder manchmal auch Walljumps machen. Also das geht, aber sie kann jetzt nicht einfach sagen, okay, ich hebe jetzt mal ab und fliege jetzt mal hinten zu dem Ausgang. Das ist ja der ganze Witz in dem Spiel, ist, dass sie ja nicht fliegen können, sondern dass sie sich da irgendwie hinhangeln müssen. Und das ist keine 3D-Bewegung, aber es ist eine 3D-Welt. Eine 3D-Bewegung hatten Sie in Descent. Da können Sie wirklich fliegen und jeden Punkt ansteuern. Oder in Tomb Raider, wenn Sie schwimmen. Und es gibt, also in Tomb Raider halt, auch schon im ersten Teil konnten Sie schwimmen. Wenn Sie schwimmen, können Sie jeden Punkt im Wasser ansteuern. Interessanterweise nicht mehr über irgendwie 6 Tasten, sondern Sie stellen 2 Winkel ein. Einmal eine Rotation auf der Ebene und dann noch eine Rotation, also eine Neigung nach oben, und dann geben Sie Schub und können irgendwo hinschwimmen. Das läuft über Polarkoordinaten und das läuft über kartesische Koordinaten, wenn Sie das interessiert, ist jetzt nicht so irrelevant. Aber die Steuer, und bei dessen ist es ganz genauso, sie stellen wieder die Neigung ein, zwei Winkel und ein Tempo und damit kommen sie überall hin, wo sie hinwollen. Es gibt auch Spiele wie Minecraft im Kreativmodus, da haben sie tatsächlich 6 Tasten, die sie bewegen müssen, um hoch, runter, links, rechts zu kommen, vorne, hinten. Aber in den meisten Spielen macht man es dann halt mit 3 Tasten, also mit 4 Tasten, 5 Tasten. Also sie stellen 2 Winkel ein und einen Schub nach vorne. So, und das ist eine echte 3D-Bewegung in einem echten 3D-Raum. Und Sie können sagen, Sie können sich auch vorstellen, zum Beispiel Street Fighter wäre, Street Fighter 4 ist in so einem Pseudo-3D-Raum, also 2,5D-Raum und hat eine 1,5D-Bewegung. Also Sie können alles kombinieren, wenn der Raum nur größer ist als Ihre Bewegung. Ist klar, Sie können sich nicht 3D bewegen in einem 2D-Raum, das kann nicht funktionieren, aber Sie können sich 1D in einem 3D-Raum bewegen, das geht durchaus. Nicht? Dass Sie einfach nur nach links und rechts können und dann müssen Sie irgendwas abschießen aber, oder irgendwas verteidigen. Sie können auch Breakout 3D sich vorstellen und so. Das geht, aber Sie können eben keine 3D-Bewegung in einem 2D-Raum machen. So, das ist der Unterschied zwischen Darstellung des Raums und Bewegung im Raum. So, das wäre dieses. Und dann gibt es noch die Frage des Handlungsverlaufs in der Zeit. Und auch da gibt es die zwei Unterschiede. Einerseits die Echtzeit. Echtzeit heißt, also es passiert genau in diesem Moment. Pole Position wäre so Rennspiel in Echtzeit, hatte ich Ihnen letzte Woche ja mal gezeigt. Oder Dune 2 als eines der ersten Echtzeit-Strategiespiele. Im Gegensatz zu den anderen Taktikspielen, wo sie immer platzieren, dann ist der Gegner dran, so Civilization, und dann sind sie wieder dran und so. Und Dune ist so der Vorläufer von StarCraft und WarCraft und Command & Conquer und so. Also eines der frühen Echtzeit-Strategiespiele, in denen die Spielzeit auch der gespielten Zeit entspricht. Im Gegensatz dazu sind halt rundenbasierte Spiele, wie hier das frühe Final Fantasy, was ja bis heute ein rundenbasiertes Kampfsystem hat. Das heißt, Sie sind dran, dann wählen Sie aus Fight, Magic, Drink, Item oder Run eine Aktion für jeden Ihrer Charaktere, ist also ein Rollenspiel, und dann führen die das aus und dann ist der Gegner dran und für jeden seiner 5 Imps wird dann entsprechend auch, weil meistens greifen die an. So, das ist rundenbasiert, ist immer abwechselnd. Das erinnert stärker an Brettspiele, die meisten Brettspiele sind ja auch rundenbasiert, lässt dem Spieler insbesondere Zeit zu überlegen, okay, jetzt kann man über nachdenken, okay, lieber jetzt einen Heiltrank oder noch einmal angreifen, in der nächsten Runde einen Heiltrank. Das gibt einem viel größere Möglichkeit zu taktieren. Wohingegen solche Echtzeitspiele halt vor allem Reaktionsspiele sind und diese Echtzeitstrategiespiele tatsächlich es schaffen, beides zu kombinieren. Aber viele Spieler auf rundenbasierte Zeit schwören und einen Spielverlauf, damit sie ihre Züge genau überlegen können und nicht darauf angewiesen sind, schnell auf was zu reagieren und vielleicht dumme Fehler zu machen. Darauf reagieren Spieler auch, zu sagen, wir unterbrechen jetzt nicht den Spielfluss, sondern wir lassen dich pausieren. Und zwar durch eine sogenannte Smart Pause. Ich meine, Sie können auch in Tomb Raider, wenn Sie in Tomb Raider angegriffen werden, können Sie auch mal kurz auf die Pause-Taste drücken und dann überlegen, wie Sie jetzt vorgehen. Aber es ist irgendwie spielunterbrechend. Es hat auch was von, also Sie gehen ja raus aus dem Spiel, und im Prinzip auch aus der Diegese raus, weil natürlich, also in dem Spiel selber wird jetzt nicht pausiert. Und das ist eigentlich so, Sie nutzen damit einen Modus aus, der gar nicht als Spielelement vorgesehen war. Im Gegensatz zu Baldur's Gate oder Vagrant Story, die mit der Smart Pause arbeiten. Das heißt, Sie können den Spielverlauf unterbrechen, es wird Ihnen auch gleich erklärt. Hier in Vagrant Story sehen Sie dann, wenn Sie in diese Smart Pause gehen, dann können Sie jetzt genau sagen, wo wollen Sie den Angriff ausführen, wollen also genau einstellen, was Sie jetzt vorhaben. Und in Baldur's Gate auch, wenn Sie in diese Smart Pause gehen, können Sie Ihr Team neu verteilen, Items hin und her schieben und dafür sorgen, dass Sie für die nächste Begegnung optimal vorbereitet sind. Das ist Teil des Gameplays einfach und auch notwendiger Teil, weil Sie viele Situationen gar nicht bestehen können, wenn Sie sich nicht die Zeit nehmen, um die durchzuplanen. Und so die letzte Variante ist dann phasenbasiert, das ist so eine Pseudo-Echtzeit, kann man sagen. Frozen Synapse wäre da ein ganz bekannter Titel. Das ist so ein, im Grunde genommen ist es ein Puzzlespiel, aber es ist eigentlich so ein Trupp von mehreren, also jedes Team hat dann irgendwie mehrere Figuren. Sie stellen in der Planning Phase ein, wo sollen die jetzt hingehen? Und da sehen Sie an diesen Pfeilen, also Sie machen so Waypoints und sagen, du gehst dahin, 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 dahin und hier duckst du dich, hier zielst du und hier versuchst du die Stellung zu halten. Und der Gegner versucht es auch, entweder der Computer oder ein Spieler im Netz. das ist in der Planungsphase und in der Outcome-Phase werden beide Aktionen gleichzeitig ausgeführt. Und dann sehen Sie, dass Ihr Plan völlig daneben ging, weil Sie zwar gesagt haben, hier duckst du dich, aber dummerweise kam der andere dann von hinten oder hat die Stellung längst verlassen und Sie ducken sich völlig umsonst. Und da geht es dann darum, herauszufinden, was wird der Gegner vorhaben und wie gehen Sie damit um. Also das ist ein ganz cleveres Spiel, was dadurch, dass es in diese Phasen eingeteilt wird, einerseits den Kitzel der Echtzeit hat. Sie haben keine vollständige Information über das Spiel wie bei Schach, wo Sie ja immer wissen, wie der Spielstand ist. Sie haben aber genügend Informationen über die Position des Gegners, also Sie können darauf eingehen. Und damit haben Sie sowas wie Sie haben viel Zeit zum Nachdenken, aber dennoch so eine Echtzeit. Das läuft über Phasen basiert. Da gibt es nicht so viele Spiele, die das machen. Aber die das machen, haben dann häufig einen großen Anhängerkreis, die genau diesen Umstand auch schätzen. So, dann gibt es zwei Formen. Also nächstes Kapitel, Spielabläufe. Also im Gegensatz zur Handlung sind Spielabläufe Dinge, die geschehen mit Ihnen, die Sie zum Teil nutzen können, aber auf die Sie weniger Einfluss haben. Insbesondere Physik gehört dazu, wie hier in Little Big Planet 2, der ja Physik ein ganz wesentliches Spielelement ist, die auch in den letzten Jahren, muss man sagen, doch stetig zugenommen hat. Die Physik wird immer besser. Das sehen wir in der Vorlesung zu Physik, was es da alles gibt und wie Sie Physik beschreiben können. Das ist wieder ein also viel größeres Thema, als man das zunächst meint, die Physik in Spielen zu beschreiben. Das Feld aber ist im Grunde genommen so ein Zoom in einen Bereich der Spielelemente. Genau das gleiche für künstliche Intelligenz, also die Steuerung von Nichtspielercharakteren, wie hier in Metal Gear Solid Peace Walker. Mit den typischen Ausrufezeichen, wenn sie entdeckt wurden. Also wahrscheinlich haben sie gerade ein Geräusch gemacht und jetzt müssen sie damit rechnen, dass diese Figur sich gleich umdrehen wird und sie sucht. Und was da passiert und welche Algorithmen es gibt, dass der Computer einigermaßen glaubwürdige Gegenspiele erzeugen kann. Das sehen wir in der Vorlesung über künstliche Intelligenz, die dann auch nicht in die Feinheiten, aber zumindest mal in die grundlegenden Abläufe reingeht, was so eine KI alles können muss. So, und als letzter großer Block sind die Events zu nennen. Also wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt, wird eine Aktion ausgelöst. In unserem Fall hier ist wieder aus dem StarCraft 2 Editor. Das gehen wir mal kurz durch. Also wir haben hier Melee Initialization, also es gibt halt irgendwie eine das ist der große Initialisierungsblock. Es gibt das Event Game Map Initialization. Also sobald die Map geladen ist, wird die Initialisierungsphase eingeleitet. Das ist ein Event und dann gibt es verschiedene Aktionen. Es gibt noch Conditions, die Sie ausführen, also von denen das abhängt. Und dann gibt es bestimmte Aktionen wie Set Melee Starting Resource for All Players, also gib allen die Ressourcen, die sie brauchen, die Starteinheiten, die sie brauchen, starte die künstliche Intelligenz für alle Computerspieler und setze die Default-Optionen für alle Spieler. So, und da gibt es in Level-Editoren, in manchen gibt es einfach die Möglichkeit, dass Sie nicht den Code schreiben müssen, sondern Sie können das dann so einstellen. Wie gesagt, wir schauen uns das vielleicht gleich mal an. Vielleicht schauen wir uns das jetzt mal an, wo ich davon die ganze Zeit rede. Dann bleibt es nicht ganz so abstrakt. Das dauert jetzt, that may take a while, weil mein Computer mit StarCraft 2 doch sehr belastet ist. Ich mache mal ein bisschen Platz. Aber da müssen wir jetzt ein bisschen Geduld haben, bis der Editor aufgeht und dann zeige ich Ihnen mal, was ich damit meine. In der Zwischenzeit noch ein paar Worte zu den Events sagen. Hier sehen Sie nochmal den Editor. Können wir jetzt mal kurz reinschauen. Also das ist, Sie müssen das jetzt nicht verstehen, so im Einzelnen, was da passiert. Nur, dass Sie eine Vorstellung haben, wie ein Level-Designer arbeitet. Ein Level-Designer macht ja nicht die Assets, also der baut nicht die Häuser oder die Charaktere, der macht auch nicht die Animation, der macht auch nicht den Sound. Dafür sind es ja das Art-Department zuständig. Der überlegt sich aber, wo gibt es bestimmte Aktionen, die ich ausführen will. Und was passiert da? Also if Player has reloaded, wenn das alles stimmt, dann hole irgendwelche Units, spiele Cutscenes ab, spiele Audios ab. Also es gibt ganz viele Dinge, die sie dann machen können und auch machen sollen, damit irgendwie die Narration vorankommt. Auch die im Zweifel schreiben sie nicht, also sie schreiben auch nicht die Cutscenes und sie drehen die auch nicht als Leveldesigner, aber sie wissen an dieser, sie schreiben höchstens, okay, an dieser Stelle hätte ich gern diese Cutscene und die, die spielen sie dann praktisch ein. Und das läuft über, über diese Events. Also Events sind das, was ein Computerspiel eigentlich zusammenhält. Und nicht nur Computerspiele, auch alle Formen von, wenn sie mit ihrer grafischen... Was macht ihr denn jetzt? Frechheit. Jedes Mal, wenn man den startet, muss man das Ding upgraden. Wir gucken mal. Wir schaffen das. Also Events sind das, was eigentlich interaktive Medien zusammenhält. Das ist nichts anderes, wenn Sie auf ein Icon klicken in Ihrem Fenster, ist es genau das Gleiche. Auch wenn Sie auf den... wird ein Event ausgelöst, Klick, und dann passiert was. Dann geht irgendwie das Fenster auf oder zu oder ein Dokument wird geöffnet oder geschlossen. Das ist in Spielen nicht anders, nur sind es halt spielspezifische Events und spielspezifische Aktionen, die dann ausgeführt werden. So, jetzt kommen wir zum spekulativen Teil. Das ist so Work in Progress, muss ich sagen, weil es darum geht, wie kann man Spiele fassen? So, und woran unterscheiden sich Spiele von anderen Medien? Und das wäre jetzt mal so ein Versuch, die bisherigen Ergebnisse zusammenzufassen. Spielen ist Interagieren in symbolischen Räumen. Was heißt das? Interagieren heißt, wir beziehen uns aufeinander, also entweder handeln wir in symbolischen Räumen mit anderen. Das wäre dann eine Interaktion in symbolischen Räumen oder wir handeln mit symbolischen Räumen, das heißt irgendwie mit dem Computer, entweder mit KIs oder mit den Hindernissen oder mit den Dingen, die der Computer einbaut. So. Also Interaktion ist aufeinanderbezogenes Handeln und es muss ein symbolischer Raum sein und nicht so die äußere Welt. Das unterscheidet sich ja dann vom Spiel. Interaktion heißt eben Interaktion mit Menschen oder mit dem Computer. Das sind zwei unterschiedliche Interaktionsbegriffe, aber man kann sie praktisch zusammenfassen, je nachdem, auf was sie sich beziehen. Konnten nicht runtergeladen werden. Ach so. Also ich kann es Ihnen gar nicht zeigen, also nicht jetzt zumindest, weil er irgendwie Probleme mit dem Server hat. Anyway, symbolische Räume heißt im Computer ganz klar, Sie haben halt Ihre Grafik, Sie haben Ihren Sound, also irgendwelche Assets, die Sie wiederum als Mensch mit Bedeutung versehen. Und die werden ja häufig so ausgewählt. Sie finden halt die Büchse und dann wissen Sie ihre Nahrung. Also das ist dann irgendwie klar. Weil das Bild der Büchse, das ist ja keine Büchse, sondern das Bild einer Büchse. Und das Bild der Büchse halt Sie darauf hinweist, alles klar, da wird was zu essen drin sein. Und Menschen haben auch noch die Eigenschaft, mehrere Symbole, die ihnen hintereinander präsentiert werden, zu einer Erzählung zusammenzusetzen. Das kennen Sie bei Filmen. Auch gerade bei etwas experimentelleren David Lynch-Filmen oder so, dass das zwar komisch ist, was ihnen da entgegenkommt, aber dennoch versuchen sie daraus eine kohärente Geschichte zusammenzubauen, was ja nicht immer funktioniert. Aber bei anderen, die ja genau dafür gesetzt sind, dass die Symbole so auf sie einfließen, dass sie eine Narration sich ganz natürlich ergibt, da geschieht das natürlich automatisch. Und diese Räume, gerade symbolische Räume, werden gerne audiovisuell dargestellt. Das muss nicht sein, die haben ja auch schon gesehen, es gibt Räume, die durch Texte entstehen, Textadventures zum Beispiel. Es gibt Spiele, die rein über Ton funktionieren, wo sie überhaupt kein Bild haben. Es ist die Ausnahme, aber es ist immer noch ein Spiel und es funktioniert auch. Aber doch der überwiegende Teil der Spiele arbeitet mit irgendeiner audiovisuellen Repräsentation. Aber damit es symbolisiert ist, kann man, also was man für Symbole nimmt, da ist man als Game Design einigermaßen frei. So, wir interagieren den ganzen Tag mit symbolischen Räumen, kann man sagen, oder in symbolischen Räumen. Auch hier, wenn Sie hier so sitzen, kann man das durchaus als symbolischen Raum beschreiben. Das wird auch gemacht im symbolischen Interaktionismus. Und was hier vielleicht noch eine Rolle spielt, ist dieses freiwillige Interagieren. Also Spiel braucht Freiwilligkeit. Sie können nicht gezwungen werden zu spielen. Also Sie können die Handlung eines Spiels ausführen, aber es ist dann halt nicht mehr das, was man unbedingt als Spiel bezeichnen würde. Die, man könnte es auch einklammern, also ob es notwendig ist, dass sie spielen, also wenn sie, sagen wir mal, Gold Farmer sind in China und den ganzen Tag in World of Warcraft irgendwie Erz abbauen, um das an westliche Hipsters zu verkaufen, die keine Zeit oder viel Geld haben, dann können sie das machen, dann verdienen sie auch Geld damit, aber sie machen es so halb freiwillig, also das ist halt ein Job und sie wissen, wenn sie den nicht mehr machen, dann irgendwie ist es vorbei, also dann kriegen sie, können sie ihre Miete nicht mehr zahlen. So, und dann ist es so eine Form, das ist wie ein Profifußballer, ich meine, die haben mehr Geld, zumindest die in den ersten Ligen, also so ganz freiwillig machen die das auch nicht, es ist halt eine Arbeit und sie haben unterschrieben, dass sie das auch machen und ich glaube, so ein Profisportler würde auf die Freiwilligkeit gar nicht so richtig wissen, ja klar, macht das freiwillig, aber sie sitzen ja auch freiwillig hier, aber so ganz freiwillig ist das halt doch nicht. So, und das ist so, also es gibt selten, dass man gesetzlich gezwungen wird, das zu machen, zu handeln, aber so ganz freiwillig ist es auch nicht. Insofern ist der Begriff hier ein bisschen schwierig. Aber bei Spielen geht man da von der Freiwilligkeit aus. So, und dafür, um in und mit symbolischen Räumen zu interagieren, braucht es Räume, Spieler, Handlungen und Ereignisse. Also das, was wir bislang besprochen haben. Umgebung, Spieler, Aktionen, Ereignisse. Das machen Spiele aus. Was wir noch nicht haben, das sehen Sie hier, es fehlt an Zielen, an Herausforderungen, da wo man sagt, also da lebt doch das Spiel von. Ja, das lasse ich hier bewusst weg, weil das Entscheidungen im Game Design sind. Aber es gibt so Spiele wie diese Dear Esther oder Gone Home und so. Es gibt so Spiele, die funktionieren viel stärker über eine Narration oder die funktionieren, ohne dass sie unbedingt ein Ziel haben. Also nehmen Sie Minecraft. Minecraft kennen Sie vielleicht. Minecraft hat überhaupt gar kein Ziel erstmal. So, gerade wenn Sie im harmlosen Modus spielen, wo Sie auch nicht überleben müssen, also weil Sie auch nicht angegriffen werden und nicht verhungern, da bauen Sie sich Ihre eigenen Ziele. Sie sagen, okay, ich möchte hier ein Haus haben oder ich möchte eine Stadt oder eine Eisenbahn oder alles Mögliche. Aber das Spiel gibt Ihnen das nicht vor, dass Sie das machen müssen. So, und insofern ist es nicht, trotzdem würde man sagen, Minecraft ist ein Spiel, sogar ein ziemlich gutes. Obwohl es keine Herausforderung, es hat Herausforderungen, aber Sie können ja den ganzen Tag am Strand sitzen, wenn Sie das möchten. Aber man kann sich halt auch entscheiden, okay, ich jag den Enderdrachen und dann hat man wieder eine Herausforderung. So, insofern sind alles weitere, sind Entscheidungen im Game Design. Alles weiter, natürlich brauchen Sie auch Technik, also Technik wiederum ist keine Entscheidung des Game Designs, das ist eben so dieser Rahmen, in dem Spielen es möglich ist. Und die Handlung ist natürlich immer auch eine Performance. Wenn Sie handeln, handeln Sie als Mensch, als Spieler und als Spielfigur. Auch das gehört zum Spiel dazu. Und die Ereignisse sind Reaktionen auf die Spielerhandlungen. Das heißt, Sie brauchen irgendeine Form von etwas, was reagiert. In unserem Fall die Regeln, so ein Regelsystem. Also da kommt dann die Ludition rein. Also da kommen alle unsere Elemente, die in dieser Vorlesung besprochen werden. Technik, Audiovision, Narration, Ludition, Performance kommen da rein und das ist im Grunde genommen das, was Spiele ausmacht. Und das, was für Spiele zwar häufig in den Vordergrund gestellt wird, was aber für Spiele als Medium gar nicht so wichtig sind, das sind so Dinge wie Ziel- und Siegbedingungen. Also diese Ideen, Spielen muss man auf jeden Fall gewinnen können, irgendjemand muss gewinnen. Das ist bei fast allen Spielen ist das auch so, aber das muss nicht so sein. In Minecraft können Sie nicht gewinnen. Oder in SimCity oder so. Also das sind spannende Spiele, sehr schöne. Auch in Proteus. Also Proteus hat irgendwann, ist Proteus zu Ende. Aber Proteus wäre so ein Spiel, da müssen Sie einfach nur über diese Insel laufen, die Insel erkunden. Das ist audiovisuell, ist das ein ganz wunderbarer, also hier StarCraft müssen wir irgendwie ausstellen. Ich kann Ihnen ja mal Proteus zeigen aus Freude. So. Dass ich Ihnen jetzt zumindest mal ein Spiel gezeigt habe. Ein wunderschönes Spiel, wo man aber erstmal fragt, was ist eigentlich das Ziel oder was muss ich eigentlich tun? Das ist so die erste Frage, die der verwöhnte Spieler, der verwöhnte Call of Duty Spieler da reinstellt, sagt so, und dann nach 5 Minuten sagt, blödes Spiel, dämlich, also passiert ja nichts. Aber das ist halt auch nicht die Idee dieses Spiels, dass da was passieren muss. Click on the island to begin, genau. Also es wird prozedural erzeugt, jedes Mal kriegen Sie eine andere Insel. Jedes Mal entdecken Sie auch was Neues, aber es ist ein reines Spiel für Explorer. Also wenn Sie Achiever sind, wenn Sie irgendwie, Sie wollen Medaillen, Punkte und Gegner und Schätze haben, keine Chance. Wenn Sie ein Socializer sind, Sie möchten gerne mit anderen zusammen erleben, passiert nichts. Wenn Sie ein Killer sind, Sie möchten gerne gewinnen und stärker sein als die anderen, keine Chance. Aber wenn Sie ein Explorer sind, Sie möchten gerne Welten entdecken und Dinge finden, vielleicht auch verstehen, die sie so noch nicht kannten. Das ist das Spiel für sie. Das ist ein reines Explorer-Spiel. Und man muss sagen, es gibt keine Siegbedingungen, aber es gibt ein Ende. Das muss nicht so. Man hätte auch sagen, also man hätte sich ja entscheiden können, es nie zu beenden, aber in diesem Spiel gibt es tatsächlich mal einen Schluss. Das Ganze natürlich in so einer Retro-Optik. Da hinten ist die Insel, da muss ich jetzt erstmal hinschwimmen. Können Sie das sehen? Noch einigermaßen zu erkennen, das sehen, nicht wahr? So, achten Sie auf die, also das Ganze lebt auch vom Sound, der sich sehr stark an meine Umgebung anpasst, an das, was ich mache. Wird auch prozedural erzeugt, also ist keine Komposition, passt sich aber doch verblüffend gut in die ganze Atmosphäre ein. Und Sie laufen halt hier rum, müssen mal gucken, was es hier zu holen gibt. Das braucht man vielleicht so nach einer halben Flasche Wein, so abends um 10 ist das, glaube ich, genau der richtige Titel. So, und ist das jetzt ein Spiel? Ja, also die Frage wird tatsächlich gestellt, wird auch heiß diskutiert, ist das noch ein Spiel oder... Und solche Dinge können Sie halt hier in großen Mengen finden und jedes Mal auch andere. Ja. Auch an die krude Grafik gewöhnt man sich, wenn man sich erstmal auf diese Welt einlässt. Gucken, ob wir irgendwie so ein Lebewesen finden. Ah, hier ist schon mal ein Weg. Follow the Yellow Brick Road. Okay, also das ist das Spiel. Und jetzt können Sie, ich habe jetzt leider keinen Frosch gefunden oder einen Hasen, also es gibt da einige mögliche, alles Mögliche, was hier noch auf der Insel kreucht und fleucht. Schmetterlinge, aber gut, das können wir dann angucken. Wenn Sie ausmachen, machen Sie auch so aus. Genau, es ist einfach so ein Interactive Experience, kann man auch sagen. Aber es hat keine Siegbedingungen, es hat nicht wirklich ein Ziel, außer eben, dass Sie über diese Insel laufen. Jetzt haben wir wieder. Ach. Ich habe jetzt leider. Obwohl, das kriegen wir hin. Ich muss Ihnen, glaube ich, nichts mehr zeigen jetzt. So, also Ziel und Siegbedingungen. Es gibt aber in den meisten Spielen, und man erwartet es auch, in den meisten Spielen gibt es halt bestimmte Ziele, die Sie erreichen müssen. Das kann ein. Komplettes Oberziel sein für das ganze Spiel, da vorne rollt er. Oder es ist ein Subziel, was Sie erreichen müssen, um irgendwie vorwärts zu kommen. Da gibt es eine große Liste, was es so gibt. Also die typischen Ziele sind, fangen Sie irgendwas, also wie in Pokémon, Catch 'em All und so. Jagen Sie etwas, entweder damit Sie es dann erlegen oder damit Sie es dann nur gefangen haben. Wettrennen, also gegen die Zeit oder gegen einen Gegner. Irgendwas anordnen, wie in Solitär oder in Tetris, fliehen oder retten, wo man irgendwo raus muss oder wo Sie etwas eskortieren müssen. Konstruieren Sie was, bauen Sie irgendwas, kontrollieren Sie einen bestimmten Bereich oder bestimmte Gebäude oder bestimmte Ressourcen. Tun Sie etwas nicht, so tabumäßig, sagen Sie nie das, gehen Sie nie dahin. Also das Ziel ist zu vermeiden, und es gibt natürlich alles in dem Spiel versucht, dass Sie es dann eben doch machen. Erkunden Sie einen bestimmten Bereich, und das kann man quantifizieren, Sie müssen mindestens 80% der ganzen Oberfläche abgewandert haben, dann hätte man wieder sowas Messbares, wo man sagt, jetzt hast du gewonnen. Oder wie in Proteus, also wo nicht mal klar ist, ob es ein Ziel ist. Aber tatsächlich, da Proteus ein Ende hat, gibt es auch einen Ort, wo sie hin müssen, damit sie das zum Ende bringen. Also Proteus schrappt so haarscharf an der Siegbedingung vorbei. Aber sie können, glaube ich, auch den ganzen Tag auf dieser Insel verbringen. Aber wenn sie die verschiedenen Jahreszeiten sehen wollen, müssen sie halt zu bestimmten Orten gehen. Lösen sie Probleme, Rätsel oder tricksen sie jemanden aus, wie in den meisten Stealth-Games, wo sie in irgendeiner Form halt, also gerade in Assassin's Creed können sie sich auch irgendwie durch die Wachen durchmorden, aber viel schöner ist es, wenn sie schaffen, hintenrum und obenrum versuchen, an den Wachen vorbei dorthin zu kommen, wo sie hinwollen. Ziele verbinden sich zu Zielsystemen. Meistens gibt es dann so die Hauptquest und Sidequests oder Optional Quests, also so verschiedene, es gibt so eine Hauptlinie, Hauptziele und dann gibt es zusätzlich und da kriegen sie dann mehr Punkte. Also das kennen Sie von The Sims, da gibt's also, haben Sie immer so bestimmte Aufgaben, make a Sim jealous of you, gain a skill point at repairing, meet a new Sim, creep out another Sim. Es gibt verschiedene Ziele, die Sie für Ihren Sim erreichen sollen, was Sie nicht müssen. Sie können ja sagen, ich will ihn frustrieren, das Leben ist kein Spiel und das soll der jetzt mal merken. Das können Sie machen, aber das Spiel bestraft Sie dann auch nicht, aber es belohnt Sie, wenn Sie Ihren Sim glücklich machen. Oder in Temple Run haben sie, oder in solchen Runnern, also das ist ja das Schicke an diesen Spielen, an den modernen Arcade-Spielen kann man sagen, kein Lauf ist umsonst. Sie kriegen dann halt entweder irgend so ein Goal oder Level, den sie erreicht haben, oder sie kriegen die Münzen, können sie behalten und irgendwo eintauschen, sodass sie zwar nie das Ende des Spiels erreichen, weil es ja nie zu Ende ist, aber auf jeden Fall jedes Mal ein bisschen weiterkommen. Oder in StarCraft haben sie verschiedene Subziele. Es gibt das Hauptziel, wenn sie das erreichen, ist gut. Aber wenn sie dabei auch noch irgendwie complete all mission objectives, dann kriegen sie mehr Punkte. Oder complete the great train robbery mission without letting a train pass. Also dann, sie müssen halt irgendwie Züge ausrauben. Und wenn sie alle Züge ausrauben, kriegen sie halt mehr Punkte. Und in Elder Scrolls gibt es Hauptquests und Nebenquests. Also das sind so kompliziertere, komplexere Questsysteme, die sie da aufbauen können. Also Ziele zum Teil können sich auch widersprechen, geh zur dunklen Seite oder zur hellen Seite der Macht und musst dich halt entscheiden, ob du gut oder böse wirst und so. Das sind so Versuche, widersprüchliche Ziele zu definieren und dem Spieler so irgendwas wie eine Wahl zu lassen. Das gehört zu Zielen dazu, die meisten, aber es ist nicht irgendwie jedem Spiel vorgegeben, das definiert man. Man sagt einfach, das ist ein Punkt, ein Ereignis, wenn das eingetreten ist, dann hat das Spiel gewonnen. So, oder, ne, das kann ja ein Ereignis sein, hat so und so viele Münzen gesammelt oder hat den Brief da hinten oder dieses Item dahin gebracht, schwupps, und dann gilt diese Mission als beendet. Das kann man so im Spiel zusätzlich anfügen. Und dann gibt es natürlich Dinge, die sie daran hindern, dieses Ziel zu erreichen. Herausforderungen hindern Spieler daran, die Ziele zu erreichen. Es gibt diesen schönen Satz, wenn Fußball, das Ziel im Fußball nur wäre, den Ball ins gegnerische Tor zu befördern, dann würde man ihn einfach nachts dahin tragen. Aber es gibt halt genügend Gründe, die sie daran hindern. Nämlich, sie dürfen nur tags spielen, sie dürfen die nicht tragen und sie dürfen es nicht nachts machen und so. Und es gibt Gegner, die sie daran hindern wollen. Und dadurch entsteht das Spiel erst. Das Spiel ist nicht, besteht nicht darin, den Ball ins gegnerische Tor zu befördern, sondern das unter den Rahmenbedingungen des Spiels zu machen. Und das sind die Herausforderungen. Das können andere Spieler sein, es können aber natürlich auch vom Gegner gestellte Herausforderungen sein. Also die hindern Spieler daran, ihre Ziele zu erreichen. Das sind in sehr vielen Spielen gewalthaltige Konflikte. Also da müssen sie halt irgendwelche Gegner überwinden, meistens halt mit Gewalt und Waffeneinsatz. Nicht so wie hier in Witcher 2, das ist nur eine von möglichen Herausforderungen. Wir haben ja schon andere gesehen, ich zeige Ihnen auch noch gleich ein paar. Also sie müssen was anordnen oder sie müssen Ressourcen verwalten, sie müssen irgendwie mit anderen zusammenarbeiten etc. Hier unten ist ein ganz interessantes Spiel, Superhot heißt das. Das ist, wenn Sie Superhot mal eingeben in Ihren Computer, gehen Sie mal auf die Bildsuche und dann gehen Sie mal auf die Videosuche. Das ist ganz interessant, wenn Sie auf die Bildsuche gehen, finden Sie natürlich ganz viele Frauen. Wenn Sie auf die Videosuche gehen, finden Sie ganz viele Let's Plays. Weil YouTube ja auch einen klaren Superhot, also keine irgendwie Anstöße für amerikanische Kinder anstößigen Filme dürfen da gezeigt werden. Und deswegen finden Sie keine Superhot Babes in YouTube, aber in der Google Image Suche. So, und das denkt man, das ist einfach ein Shooter. Es ist aber kein Shooter, weil es, das muss ich Ihnen nochmal zeigen. Immer wenn ich Ihnen ein Spiel zeige, desynchronisiert dann meine Bildschirme. Ja. Ach so, das wollte ich Ihnen sowieso noch mitteilen. Wenn Sie einen Computer hier aufhaben, ich weiß ja, Computer sind toll, ich finde das ja auch gut, dass Sie den in der Vorlesung nutzen. Wenn Sie ihn produktiv nutzen wollen, dann googeln Sie mit, gehen Sie immer auf die Bildsuche, also gucken Sie mal Video Game Goals oder so, tippen Sie mal ein. Mir persönlich hilft es immer sehr in Vorträgen, also noch zusätzliches Material einzusammeln. Dann haben Sie irgendwie eine Beschäftigung mit Ihrem Computer, Facebook bleibt ja im Hintergrund sowieso auf, aber Sie können sich auch irgendwie mit der Vorlesung beschäftigen, wenn Sie das möchten. Einfach Begriffe aus der, ich arbeite ja sehr begriffsorientiert, nicht? Herausforderung, dann kippen Sie einfach einmal ein Computerspiel, Herausforderung, so. Also dass Sie versuchen, das, was ich Ihnen hier erzähle, so ein bisschen vertiefen noch mit Material anzureichern. Oder wenn ich Ihnen ein Spiel zeige, dann gucken Sie sich da einfach hier, Superhot, nicht? Superhot, Superhot. Ah, ich habe hier Probleme mit dem Internet. Das würde viel erklären. Haben Sie alle Internet? Wahrscheinlich haben Sie mir meins jetzt weggenommen. Das ist hier leer jetzt. Das klappt nicht mehr. Ah, ich verstehe. Ja, ja, ja. Ich bin hier nicht. Ich bin hier im falschen WLAN. Da wollen wir doch rein. Deswegen hat das mal mit StarCraft eben nicht geklappt. Wollen wir mal schauen. Was sagt er jetzt? Ach, Eduroam läuft nicht, oder was? Ich verstehe. Dann kann ich Ihnen auch Superhot nicht zeigen, aber wenn Sie ein Netz haben, dann funktioniert das ja vielleicht. Aber ich kann mal schauen, ob ich über das UBT-Netz mich hier... Ja, und jetzt würde ich mich gerne verbinden. Toll. Ah, die bauen es wahrscheinlich gerade... Ah, hier sind wir, so. Wir kommen doch voran. Also, scheint zu klappen. So, super hot. Jetzt schauen wir uns mal Videos an. Und das kann ich Ihnen so empfehlen. Ich gucken Sie sich das an. Superhot Must Play Greenlight Trailer. Das kommt demnächst auf Steam raus. Es ist noch ein Demo. Es ist, also ganz klar, es sieht so ein bisschen aus wie so ein einfaches Programm macht. Aber Time Moves When You Move. Also das Braid unter den First-Person-Shootern. Und das ist das, also ist einerseits martialisch in seinem Auftreten, weil es ja auch also Trefferanimationen gibt und alles ist rot und ansonsten, also ist schon interessant. Das Leveldesign ist minimalistisch, aber passend. Aber es ist kein Actionspiel mehr, weil sie die Zeit anhalten können. Wobei, die anderen schießen halt auch auf sie, aber sie entscheiden, wann die Zeit vorangeht. Und es ist ein reines Puzzle-Game dadurch geworden, dass sie überlegen, okay, wenn ich den jetzt schieße, dann kann ich mich umdrehen. In dieser Zeit muss ich aber sehen, dass ich irgendwie wegkomme, weil der Schuss, man sieht ja auch, wo die langfliegen, auf mich zukommt. So, und das ist ganz interessant, dass man durch so eine kleine Änderung aus eigentlich das Genre wechselt. Und jetzt sieht man auch, dass auch Shooter sind halt Puzzle-Games, aber irgendwie in Real-Time. Und in dem Fall ist es... eigentlich nur noch ein reines Puzzle. Hier müssen Sie dann sehen, dass Sie an die Waffe kommen und dann diesen drei Typen ausweichen. Aber auch das Zielen, also jede Bewegung, auch die Bewegung des Fadenkreuzes, lässt die Zeit so minimal voranlaufen. Dann haben Sie die Wahl, mache ich weiter, weiche ich aus und was tue ich. Also ganz spannendes Konzept. So einfach es eigentlich auch gesetzt ist, ist es doch schön realisiert. So, was gibt es für andere Herausforderungen, dass wir mal weg von den Gewaltspielen kommen? Ganz klar, die sensorimotorischen Herausforderungen, das ist so Echtzeit, Sie müssen schnell reagieren. Pop Music wäre so ein Musikspiel, wo Sie halt auf die richtigen Tasten drücken. Wenn Sie da mal ein Video, machen Sie YouTube auf, gehen Sie auf Pop Music und gucken Sie mal sich so ein Gameplay an, wie verrückte Koreaner oder Japaner also dieses Spiel beherrschen. Das ist immer wieder beeindruckend und das ist reine Performance, also was da passiert. Das ist schon großartig, solchen Leuten beim Spielen zuzuschauen. Es gibt Spatial Reasoning, also das ist die Liste, die Sie in der Folie davor haben. Spatial Reasoning, da müssen Sie räumlich denken können. Continuity wäre so ein Spiel, da müssen Sie sowohl sich innerhalb dieser Level bewegen, als auch diese Fenster gegeneinander verschieben, um den Level neu anzuordnen. Und das müssen Sie, da können Sie rein und rauszoomen sozusagen und können die Herausforderung in dem jeweiligen Subbildschirm lösen oder die Bildschirme neu anordnen, um überhaupt weiterzukommen. Sequential Reasoning, Sokoban ist so eines der berühmtesten, da müssen Sie in so einem Lagerraum die Blöcke so verschieben, dass Sie zum Ausgang kommen. Es ist auch ein Puzzlespiel, aber Sie müssen sich, wenn ich das mache, dann mache ich danach das und dann dieses. Eben, Sie haben so eine Sequenz von Aktionen, die Sie planen müssen. Social Reasoning in Dry, ich glaube, das heißt Dry, weil es ein amerikanisches Spiel ist, das gibt es auf dem iPad, vielleicht auch auf Android, da arbeiten Sie mit unbekannten Spielern zusammen und Sie müssen im Grunde genommen so Blöcke aufeinander buxieren, um diesen einen Punkt in der Mitte zu erreichen. Da muss ein Block drauf sein. Aber Sie müssen zum Teil zu zweit oder zu dritt arbeiten, weil der eine legt das unten, der andere legt es oben drauf und die halten die Balance. Sie haben aber kaum irgendwie Kommunikationsmöglichkeiten. Kein Chat, kein Voice-Chat. Sie wissen auch nicht, wer das ist. Es wird ausgewürfelt, so ein bisschen wie bei Journey. Aber sie müssen kooperieren. Und es ist ganz interessant zu sehen, wenn sich zwei um einen Block streiten oder wenn der eine irgendwie schmollt, weil seine Idee nicht umgesetzt wird und das alles läuft ohne Sprache. Man merkt sofort, eine KI könnte das nie. Und die könnte nie so individuell spielen, wie das hier Menschen machen. Man sieht die Ungeduldigen oder man sieht die also mit einem zusammen jetzt mal ein paar Level machen wollen, etc. Also man hat auch schon so eine Idee, was das für jemand ist, der hinter dem Keyboard sitzt. So, und dann gibt es Ressourcenmanagement, also in den typischen Tower Defense Spielen wie Plant vs. Zombies müssen Sie natürlich sehen, dass Sie Ihre Pflanzen und Ihre Sonnen, die Sie sammeln, richtig einsetzen, um das Level zu beenden. Pattern Recognition, da gibt es zwei Varianten, Unfinished Sworn, wunderschönes Spiel. Googeln Sie es raus, Unfinished Sworn. Also vor allem der erste Level ist eine komplett weiße Welt und Sie werfen schwarze Farbbälle und dadurch entsteht erst die Welt. Also Sie sehen überhaupt keine Kontur, aber durch dieses Platsch, was Sie hier sehen, entsteht die Welt erst vor Ihnen. Das ist auch so ein Explorer-Spiel, hinterher kommen noch Ziele dazu, muss ich Ihnen zeigen, Unfinished Sworn. Ist einfach als Extended Gameplay. Ist einfach als Spiel, also hinterher wird es dann noch eher so ein Plattformer, aber gerade am Anfang ist es einfach ein ganz großartiges Erlebnis. Glaube ich PS3 Exclusive. Aber ich weiß nicht, ob Sie es oben haben, aber wir schaffen es uns mal an. Also das ist so ein Spiel, das können Sie dann oben mal im iLab spielen, wenn Sie möchten. Ja, genau, aber da muss jetzt wieder einer drüber schwatzen. Der lässt sich auch viel Zeit, alles ganz schlecht. Der muss halt jetzt, ja klar, das will ich jetzt erklären, aber er soll das jetzt schnell machen. Sie erkunden ihre Welt und dann haben sie dann eben einen Fluss, dann müssen sie da, wenn sie da reinwerfen, passiert nichts. Und sie müssen halt sehen, wie sie auf die andere Seite kommen. Also in diesem ersten Teil und hinterher müssen sie sich dann irgendwie anders durchbewegen. Also das wäre Pattern Recognition, da müssen sie rausfinden, okay, was ist das jetzt? Ist das eine Ecke, ist das eine Kante, kann man da hoch oder nicht? Eine andere Form von Pattern Recognition ist in der Zeit, wo sie gegnerische Bewegungen rausfinden müssen, okay, wie wird der sich verhalten und dann können sie sich entsprechend durcharbeiten. So Mario-Spiele sind da typischerweise sowas, wo sie wissen, okay, Bowser, alle drei Male schickt er mir einen Feuerball und danach bewegt er sich wieder nach links und in der Zeit kann ich aber vorbei. Das ist so eine Mustererkennung, die sie einsetzen können, um eben dieses Ziel zu erreichen. Numerical Reasoning in Threes, ein sehr berühmtes Spiel jetzt derzeit, also insbesondere weil es so viele komische Klone hat. Da müssen Sie immer die richtigen Zahlen zusammen addieren, also Sie können immer irgendwie zwei Zahlen zusammensetzen. Also zweimal die gleiche Zahl, also eine 1 und eine 2 können Sie zusammenziehen, da kriegen Sie eine 3 draus, zwei 3 werden eine 6, zwei 6 eine 12 und das Ziel ist so hoch wie möglich zu kommen, bis das Ding voll ist, also das Spielfeld voll ist. Mit jedem Zug kommt eine neue Zahl rein in Ihr Feld, aber Sie können halt auch ein oder zwei eliminieren. Und da müssen Sie halt immer so ein bisschen, aber es ist nicht so richtig rechnen, müssen Sie nicht, Sie müssen einfach identische Zahlen übereinander ziehen, ohne dass Sie jetzt irgendwie da groß ausrechnen müssen. Aber man muss halt irgendwie mit Zahlen so ein bisschen umgehen können und so eine Idee haben, wie es jetzt weitergeht. Und dann gibt es natürlich Kombinationen, diese Herausforderungen wie League of Legends, das ist sowohl Social Reasoning, Sie müssen Ihre Ressourcen verwalten, Sie müssen die Patterns erkennen, insbesondere von den Viechern im Jungle, Sie müssen Sequenzen von Handlungen planen, auch vielleicht mit anderen oder alleine, Sie müssen sich im Raum orientieren können, um zu wissen, auf welcher Lane Sie gehen, sensorimotorisch, das ist gar nicht so wild, also Sie haben glaube ich nur 3 Tasten und 4 Tasten auf dem Keyboard und 3 Tasten auf der Maus, die Sie brauchen. Aber es ist auch noch ein Reaktions- und Actionspiel. Also Sie können viel rausreißen, wenn Sie geschickt mit den Interfaces sind. So, und da spielen all diese Herausforderungen eine Rolle und das macht diese Spiele auf den ersten Blick sehr verwirrend. Wenn Sie da jetzt YouTube gucken und das Spiel nicht kennen, denken Sie, what a mess, also irgendwie, man versteht gar nichts. Wenn man es aber spielt, dann lernt man es zu schätzen, weil es durch seine Komplexität für die verschiedenen Spielertypen geeignet ist, sowohl für den Killer, für den Explorer, den Socializer, den Achiever, also jeder hat da was zu tun und man muss auch noch irgendwie mit vier anderen sein Team da koordinieren. Also da ist eine Menge an Herausforderungen, man kann sich immer denen stellen, denen man am besten gewachsen ist. So, und am Ende gibt es bei Spielen Ergebnisse, also wenn ein Spiel ein Ende hat und eine Siegbedingung, dann will man ja auch belohnt werden, also es gibt Punkte, es gibt einen Highscore, wenn es also hier in Centipede, diese typischen Highscores, wo sie sich eintragen können, in Zelda retten sie Zelda, also irgendwie ganz am Ende trifft man dann mal die Prinzessin, nach der die Reihe benannt ist. Oder sie kriegen ein Badge oder ein Achievement oder irgendeine Medaille auf ihrem Network. Also gibt es verschiedene Varianten, wie man Spieler belohnen kann. Aber man will ihnen auch sagen, du warst so und so gut. Also es ist nicht nur ein Badge, wäre eine reine Belohnung, aber die Punkte hängen halt von ihrer Performance ab im Spiel. Und die zeigen dann natürlich auch, wo man steht. Es gibt Gewinner und Verlierer. You win, you lose. Und so bei Tekken, also diesen Kampfspielen, klar, einer gewinnt, der andere verliert. Oder es gibt Ressourcen, die Sie in der nächsten Runde benutzen können, die Sie irgendwie weiterverwenden können. Oder es gibt einen Informationsvorsprung fürs nächste Mal. Also wenn Sie halt hier jetzt, Pattern Recognition hat nicht geklappt, Sie haben den Endgegner nicht bezwungen, weil Sie wieder in sein Sperrfeuer gelaufen sind, dann wissen Sie aber beim nächsten Mal, wie Sie sich verhalten müssen, dass Sie lieber außen rum rennen oder dass Sie den Block dorthin platzieren und können es dann vielleicht beim nächsten Mal schaffen. Also irgendwas kriegt man in der Regel immer raus. Aber es gibt auch manche Spiele, so gerade diese Arcade-Titel, da ist alles klar. Pac-Man ist relativ schnell klar, wie das funktioniert. Dennoch haben sie das Gefühl, okay, beim nächsten Mal, da werde ich bestimmt ein bisschen besser machen, denn diesen Fehler mache ich bestimmt nicht noch einmal. So, und als letztes haben Spiele Grenzen. Auch Spiele ohne Ziele oder Spiele ohne Belohnungen haben ihre Grenzen. Grenzen trennen das Spiel von allem, was nicht das Spiel ist. Insbesondere der Spielraum, das Spielfeld hat eine Grenze. Das kann der Bildschirm sein, der Bildschirmrand, wie bei Wizard of War, oder es kann bei GTA halt die ganze Stadt sein, aber irgendwo ist halt auch Schluss. Vielleicht bei Minecraft nicht. Also Minecraft können Sie ja beliebig weit laufen, der erzeugt immer was Neues und die Grenze ist der Speicher Ihres Computers. Aber ich glaube, es gibt auch da, es gibt eine Außengrenze. Die kann theoretisch sein, aber es gibt irgendwie einen Spielraum, der in innen und in außen hat. Es gibt eine Spielzeit, nachdem das Spiel zu Ende ist. Manchmal, so in Hang-On, haben Sie 1,5 Minuten für das Rennen und danach ist Schluss. Aber wichtiger als die Spielzeit ist die Lebenszeit. Ist auch eine Grenze. Und das werden Sie merken, wenn Sie älter werden, dann hat man halt nicht mehr den ganzen Samstag und Sonntag, um so ein Spiel zu spielen, sondern dann hat man soziale Verpflichtungen und andere Dinge, die man machen muss, sodass man sagen kann, okay, jetzt habe ich mal eine Stunde Zeit zum Spielen. Das geht bei allen Medien so. Das werden Sie bei Spielen feststellen. Das ist insofern drängender, dass so ein Spiel halt von Ihnen mal bequem 15 bis 30 Stunden verlangt. Ein Titel. Das hat so eine Qualität von Fernsehserien. Da braucht ihr eine ganze Staffel auch gerne mal so 20 Stunden. Aber bei Spielen haben sie halt tatsächlich ein Titel. Aber da, also es gibt ja viel mehr Spiele, als sie spielen können. Und damit muss man, das muss man auch lernen im Spielen, mit dieser Zeit, irgendwie diese Zeit zu managen. Also das, die Ressource Lebenszeit ist bei Spielen doch deutlich knapper als bei anderen Medien. So ein Kinofilm weiß man 1,5 Stunden, 2 Stunden Investition, dann weiß ich, was ich habe. Aber World of Warcraft, also es gab jetzt einen, der hat World of Warcraft gewonnen. Der hat alle Missionen erfüllt, nach 10 Jahren Spiel im Schnitt 6 Stunden pro Tag. Kann man machen? Ich meine, der lebte davon, der war dann Berater und hat Sachen verkauft. Also das war, ist einfach sein Job, irgendwie World of Warcraft Berater zu sein. Das kann man, also der könnte ja am Fließband stehen und irgendwie Büchsen abfüllen. Also es ist ja, gibt ja nicht nur spannende Arbeiten als Alternative. Ich bedauere nur all die Spiele, die ich in der Zeit nicht spielen konnte. Das ist so ein bisschen schade, weil es so viele tolle Titel gibt, dass man sich, wenn man sich auf eins so sehr konzentriert, natürlich dann also entsprechend viele andere daneben liegen lässt. Aber es ist auf jeden Fall eine Grenze und mit der muss man umgehen können. Ebenso der Lebensraum. Das sehen Sie ja in der Magnavox Odyssey, hatte ich Ihnen ja schon gesagt. Das Dispositiv, was in das Wohnzimmer drängt. Jetzt müssen Sie aber damit klarkommen, dass an diesem Fernseher auch noch andere Dinge stattfinden sollen. Oder Sie können sich nicht eine Tanzmatte immer ins Wohnzimmer legen, wenn andere da auch noch reingehen. Also es gibt einfach die Frage, was mache ich mit den Konsolen oder was mache ich mit den Spielen? Das ist auch so eine Grenze, Also gerade so eine Kinect wäre so ein gutes Beispiel. Eine Kinect braucht eine gewisse Freifläche. Wenn Sie aber in so einem WG-Zimmer wohnen, in dem ja auch gleichzeitig noch viele andere Dinge stattfinden müssen, haben Sie die vielleicht überhaupt nicht. Das heißt, Sie können gar kein Kinect-Spiel in einem kleinen Zimmer unterbringen. Oder eine Wii brauchen Sie auch so ein bisschen Freiraum. Und das sind auch Spiele, die weisen Sie darauf hin. Bitte achten Sie darauf, dass in 2 Meter Umfeld niemand steht, den Sie verletzen könnten. Dann die Geschicklichkeit. Das sagen mir viele Anfänger in der Klassiker der Spielgeschichte vorlesen, wenn wir sagen, warum spielen Sie denn? Warum kommen denn nicht mal so viele Leute nach vorne? Herr Kubek, wir können das nicht. Da gibt es einige, die, also natürlich kann so mit WASD, da kann jeder draufdrücken, aber es gibt diese, gerade diese modernen Controller mit ihren 14 Tasten, das ist gar nicht so leicht. Oder der erste spielt Level 1 durch, das geht noch, aber der nächste, der käme, müsste Level 2 oder 3 spielen und da ist das Spiel schon vorangekommen und geht davon aus, dass sie schon so die Grundlagen kennen. Wenn dann aber der Spieler gewechselt wird, kennt er die Grundlagen nicht. Und dann scheitert er jämmerlich und das will niemand machen, wenn die anderen zuschauen. Das ist ja halt doch Performance. So, und dann sagt man eben, also es gibt viele Leute, die sagen, also mit Action-Adventures, das klappt gar nicht, mir sind die Tasten zu kompliziert. Hier sehen Sie das nette Bild aus Street Fighter. Ein Kick ist einfach, eine Combo aus 4 und aus 6 Tasten. Und wenn Sie dann Ihre 15 Tasten oder 21 haben, dann können Sie auch gleich Chopin spielen. Weil man sich diese ganzen Kombinationen irgendwie merken muss, wenn man es nicht ständig spielt. Und das hat tatsächlich, also es gibt ein schönes Video von einem StarCraft-Spieler, so einem Profi, und das wird verglichen mit einem Klavierspieler. Und der mit seinen 200 Actions per Minute, also der kommt da bequem an einen Konzertpianisten dran. Und das sieht auch ganz ähnlich aus. Und genau das trainiert sich und manche Spiele verlangen das von ihnen. Dann gibt es die Grenze der Legalität, die Sie ja jetzt hinter sich gelassen haben, weil Sie alles spielen dürfen, was nicht verboten ist. Aber gerade Spiele zielen ja auch auf einen jüngeren Markt und Sie werden sich an die Zeit erinnern, als die Eltern gesagt haben, das Spiel ist doch ab 18, wieso spielst du das? Wo er sagt, nein, nein, das ist gar nicht ab 18. Es gab auch welche, die so weit gegangen sind, dass sie das Spielecover neu ausgedruckt haben und ein anderes USK-Label draufgedrückt, damit die Eltern, wenn sie es ja, okay, ab 12, alles gut. Aber das ist durchaus ein Problem, insbesondere der Spielebranche, dass man, es gibt ja Gründe, dass Spiele ab 18 sind und nicht, sagen wir mal, ab 10. Also vielleicht zwischen 16 und 18 ist es dann egal, aber so ein 9-Jähriger muss nicht Spiele ab 18 spielen, unbedingt. So, und dann gibt es aber bei cleveren 9- oder 10- oder 11-Jährigen, die wissen dann, wie sie die aus dem Internet runterladen. Also es gibt, oder alternative Shooter, es gibt einfach Shooter, die sind frei im Internet, kostenlos und unkontrolliert. Und dann darf man zwar nicht Counter-Strike spielen, dann spielt man aber als Urban Legends, Urban Terror heißt das. So, das ist ein Counter-Strike-Klon, der ist frei im Netz. Und was machen Sie denn als Eltern, wenn Sie eben nicht ständig gucken, was da drauf ist? Also das sind solche Fragen, die sich dann stellen und die Diskussion, gewalthaltige Computerspiele erinnern sich letzte Woche, River Raid wird verboten und so, das sollten Kinder nicht spielen. Also da gibt es eine klare Grenze. Also die USK sagt ja, ab welchem Alter das Spiel keine Schäden verursacht. Also Sie können halt so ein Aufbaustrategiespiel ab 0 freigeben, weil das können tut ein Nulljährigen nichts, also ein Kleinkind, aber der kann damit auch nichts anfangen. Und im Gegensatz dazu, PEGI versucht eine Alterseinstufung, also eine Empfehlung. Die sagen dann, okay, die Siedler ist ab 12. Nicht, weil es so brutal ist, sondern weil ein 6-Jähriger damit nichts anfangen kann. Nein, nein, der Jugendschutz ist, diese USK, also Jugendschutz ist was anderes, da haben Sie recht. Jugendschutz ist ja die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Deswegen gibt es ja die freiwillige Selbstkontrolle der Industrie, so wie die FSK das für Film macht, gibt es die USK mit Hauptsitz in Berlin, die schauen sich jedes Spiel an und geben dann eine Einstufung, ab wann das Spiel nicht mehr entwicklungsbeeinträchtigend ist. Also die gucken sich nicht so, die sagen nicht, das empfehlen wir ab 6, sondern also für 6-Jährige ist es zu verarbeiten. Und tatsächlich ein Spiel, was keine USK-Einstufung bekommt, darf in Deutschland gar nicht veröffentlicht werden. Es kann dann durch Download, das ist dann möglich, oder Sie bestellen es in Österreich, wo diese ganzen Regelungen etwas laxer gehandhabt werden. Also Sie können es bekommen, aber Sie dürfen es nicht in Deutschland veröffentlichen. Und wenn es dann so Spiele gibt, das war jetzt gerade Dead Rising 3 auf der Xbox One, wo Microsoft sich bemüht hat, zumindest ein USK-18-Label zu bekommen, aber die haben gesagt, nee, das machen wir nicht. Und dann geht es an die BPJM, also Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, und die können dann sagen, das Spiel wird beschlagnahmt oder das wird indiziert und solche Dinge. Das kann die USK nicht machen. Und da haben die dann recht, die gucken dann drauf, wenn es ab 18 ist, gucken die nochmal gesondert drauf, ob es besonders ab 18 für besondere 18-Jährige ist. Oder ob es darüber hinaus noch Auflagen gibt an die Zensur. Also jetzt Wolfenstein war ja so ein Spiel, das ist ab 18, weil es ein Shooter ist, aber es ist auch ein Spiel mit verfassungsfeindlichen Symbolen. Sie schießen ja auf Nazis. Das geht im Film, also da dürfen sie in Glorious Bastards, das geht, aber Filme sind Kunst, Spiele sind Spielzeug und deswegen dürfen Spiele keine Hakenkreuze enthalten. Inzwischen ist die Diskussion zwar weiter, also Spiele werden als Kulturgut anerkannt, aber keine Firma traut sich, die Klage bis zum Bundesgerichtshof zu sagen, auch wir hätten gerne in bestimmten Titeln unsere Hakenkreuze, weil das Thema halt Nazis sind. Und so, also ist halt schwierig, darauf zu verzichten. Die haben jetzt über das Wolfenstein-Logo eingeblendet, statt Hakenkreuz und so. Weil sie halt sagen, okay, bis wir diese Klage durchhaben, vergehen ein, zwei Jahre, bis dahin ist der Titel längst draußen. Also das können wir uns gar nicht leisten. Also haben die präventiv alles zensiert, was geht. Wenn sie eins stehen lassen, das war jetzt, glaube ich, in South Park, haben sie irgendwo ein Hakenkreuz stehen lassen, dann musste das mühsam zurückgezogen, nochmal nachzensiert werden. Also es ist alles recht schwierig mit der deutschen Rechtsprechung. Insbesondere, weil es halt Spiele gibt, die sind dann ab 18, aber werden trotzdem noch zensiert, weil das dann also zu brutal ist. Und so. Sonst müsste man es beschlagnahmen. Und da gibt es große Diskussionen, ob das Werk dadurch leidet, dass man die Splatter-Szenen rausschneidet, ob es im Original umgeschnitten besser ist und so weiter. Also das können Sie dann alles im Netz nachverfolgen. Schnittberichte.org für unsere Online-Mitgoogler. Da finden Sie genaueste Beschreibung von Filmen und von Spielen mit Vergleichen Original. Das ist eine österreichische Seite, die dürfen das. Also sie haben nicht so strenge Indizierungsvorschriften. Da kriegen Sie auch die ganzen Spiele dann, also im Original, im umgeschnittenen Original, im Versandhandel. Und auf Schnittberichte kriegen Sie die deutsche Fassung und die englische Fassung oder je nachdem, das hängt auch von anderen Ländern ab. Also manchmal möchte man auch andere Religionen oder andere Kulturen nicht beleidigen und muss dann bestimmte Koran-Zitate entfernen oder sie drin lassen, wie in Call of Duty, wo sich dann wieder eine andere Community aufregt, warum man eigentlich einerseits mal auf Araber schießen muss, aber dann auch noch den Koran beleidigen und irgendwo sei ja auch mal Schluss. Also inzwischen sind gerade internationale Titel doch vielfältigen Herausforderungen ausgesetzt, also darauf aufzupassen, wo sie was veröffentlichen und was dann da drin steht. Also das wäre legalen Grenzen. Und dann gibt es das Spiel mit Grenzen, also was man im Theater auch die vierte Wand nennt, und das ist ein Begriff, der wird in Spielen übernommen. Zum Beispiel hier der Psycho Mantis in Metal Gear Solid, der unbesiegbar ist, wenn sie gegen ihn kämpfen, weil er irgendwie immer weiß, was sie machen. Und er gibt ihnen so Tipps, zum Beispiel sagt ihnen irgendwann, you like Castlevania, don't you, wenn sie einen Castlevania-Spielstand auf ihrer Konsole haben. Der guckt sich ihre Spielstände an und guckt dann, sie mögen irgendwie dieses und jenes Spiel. Sie spielen gerne Castlevania oder irgendein anderes PS1-Spiel. Und irgendwann kriegt man dann mit, man besiegt den nur, wenn man den Controller wechselt. Also der liest auch den Controller, auf den linken Controller mit, wo man normalerweise spielt. Wenn man das aber rausstöpselt und dann rechts reinspielt, dann kann man ihn besiegen, weil er nicht mehr mitlesen kann. Und das ist so, da gibt es in Metal Gear Solid ganz viele so kleine Spiele mit dieser Spielergrenze. Also eigentlich erwartet man von einem Spiel nicht, dass es auf die Hardware, also dass es sozusagen diese Hardware-Informationen ausnutzt. Das ist Cheaten. Also das Spiel kann auch schummeln, indem ich sage, ich weiß, dass du jetzt nach links gedrückt hast. Also der normale KI guckt sich an, wo geht die Spielfigur hin und reagiert. Der weiß aber, wo sie hinziehen und kann viel schneller reagieren. Und ein ganz tolles Spiel, was Sie sich da mal anschauen können, Stanley Parable, ist auch für Erstspieler wunderbar geeignet, weil es also kein Reaktionsspiel ist und im Grunde ein reines Explorationsspiel ist, Interactive Fiction kann man das nennen. Und das durchbricht ständig, die werden ständig als Spieler angesprochen. Sie glauben, Sie sind hier in einem Spiel und jetzt müssten Sie auch dorthin gehen. Ich kann Ihnen das mal kurz vielleicht zeigen. So ein schönes Spiel. Nur die Enden. Full Playthrough and All Endings. Ja, mal immer mal. Das ist ja der normale Playthrough, da wollen wir ja nicht rein. Wir wollen ja eigentlich. Obwohl, nee, in 31 Minuten geht das gar nicht. Ich gucke mal, ob ich was Schönes für Sie habe. The Stanley Walkthrough, Part 1.
Thank you.
Okay, fangen wir vorne weiter vorne. Irgendwo hier. Sie könnten auch durch die Tür rechts gehen. Sie haben immer so Entscheidungen zwischen zwei Möglichkeiten. Wir machen was anderes. Wir springen jetzt mal woanders hin. Your wife. Gucken. Na, ist gar nicht so leicht. Ah, genau. Also der Erzähler versucht sie die ganze Zeit wieder in seine Geschichte zurückzubringen. Und das Spiel besteht natürlich darin, herauszufinden, was sie alles machen können und wie das Spiel darauf reagiert. Das ist so ein Exploring-Game. Aber man wird ständig, also man wird dann hinterher immer persönlicher angesprochen. Also er wird dann immer direkter und auch immer beleidigter, weil man seinem Spiel nicht folgt und irgendwann präsentiert, okay, du willst ein anderes Spiel, hier gibt es ein Leaderboard, du willst irgendwie Ziele, alles klar, hier sind Punkte, da bist du, klein und unbedeutend. Und der beste Spieler ist so, geht es dir jetzt besser? Also ist ein wunderbares Spiel, was im letzten Jahr rausgekommen ist, was das Genre Computerspiel, oder nicht das Genre, das Medium Computerspiel mal im Prinzip selbstreflexiv betrachtet. So, damit beende ich den ersten Teil. Gibt es Fragen zu der ludischen Analyse, wie man es nennt, also die Analyse der Spielelemente, die ein Spiel tatsächlich zum Spiel auch machen?